Herzlich willkommen zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Dominik Schewe und heute an meiner Seite ist der liebe Sebastian. Hi.
Hallo.
Und ein neues Mitglied in unserem Orga-Team ist der Björn, auch als Hans-Peter Ording bekannt. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Die haben wir uns erst. Ja, Björn, ich habe das letzte Woche mit Christian ja auch schon gemacht. Vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen was zu dir und woher man dich kennen könnte.
Ja, woher kann man mich denn kennen? Also in letzter Zeit bin ich sehr, sehr aktiv gewesen in der Fantasy-Szene, weil ich zum Beispiel die Technik für den German Charity Bowl betreue oder für den Christian Lohr Arcade Fantasy programmiert habe oder die Upside Fantasy Shop-Seite gemacht habe und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, es geht viel in die Programmierrichtung. Da bin ich ganz viel unterwegs und ja, bringe da meine Expertise ein.
Und die ist nicht zu knapp. Ich habe ja schon einige Projekte von dir auch sehen dürfen in Form von Websites oder auch Auswertungen von Excel-Tabellen und was weiß ich, was da alles da reinfällt. Also es ist wirklich für mich immer ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich deine Arbeit da sehe. Ja, was wollen wir heute machen? Unsere Thema, ich habe es bei Twitter und im Discord ja schon angekündigt, ist Draft-Strategien und die wollen wir heute mal beleuchten. Wir haben das letztes Jahr auch schon mal gemacht. Auch gerne da nochmal reinhören, wer Lust hat. Wir haben nur gesagt, wir wollen nicht immer nur verweisen auf das letzte Jahr, deswegen machen wir das heute nochmal. Letztes Jahr war sogar der eben von dir angesprochene Christian Lohr, aka Templer, bei uns. Also nochmal eine ganz andere Expertise, wie wir drei vielleicht bieten können, aber wir geben unser Bestes und hoffen, euch da gut helfen zu können. Wir haben auch einen schönen Ablaufplan uns geschrieben und den werden wir einfach Stück für Stück durchgehen, würde ich sagen. Meine erste Frage an euch ist, wie bereitet ihr so einen Draft eigentlich vor? Das würde mich sehr interessieren, weil jetzt gerade, ihr seid ja auch Liga-Commerce in der Bundesliga wahrscheinlich, steht ja gerade aktuell an. Wie macht ihr das? Sebastian, fang doch mal an.
Also bei mir ist es ganz unterschiedlich, muss ich tatsächlich sagen. Es hängt ein bisschen von der Liga ab. Jetzt in dem Fall werde ich mir für unsere Ligen, weil ich mehrere Redrafts wahrscheinlich mit ähnlichen Settings spielen werde, ein eigenes Ranking erstellen. Das heißt, ich werde so ein bisschen auch die ADP von Sleeper, aber auch andere Consens-Rankings mir angucken und mir dann halt selber noch ein bisschen meine Evaluation zu den einzelnen Spielern überlegen und dann halt insgesamt so ein Ranking in einer Excel-Tabelle stellen und damit gehe ich dann in den Draft und ja.
Genau, wie man als Liga-Commish ja so einen Draft auch leitet, da können wir vielleicht auf letzte Woche nochmal verweisen, da haben wir uns ja auch, habe ich mich mit Christian darüber unterhalten, was ein Liga-Commish so für Aufgaben hat und da geht es auch genau darum, vielleicht können wir das an der Stelle tatsächlich ein bisschen abkürzen, aber ist deine Vorbereitung schon komplett abgeschlossen, deine persönliche, Björn, oder musst du auch noch in deine großen Excel-Tabellen reinschauen?
Ja, Excel ist schon genau das richtige Stichwort, ich habe natürlich ein paar Excel-Tabellen, aber ich habe diese Saison festgestellt, ich bin offensichtlich jemand, der nicht Nein sagen kann und ich rutsche in jeden Draft rein, der mir so vorgeschlagen wird, in jede Liga und ich spiele alles und es ist auch alles super spannend. Das führt aber dazu, dass wir jetzt in den nächsten 3 Wochen so gefühlte 15 Live-Drafts anstehen haben, die ich alle versuche abzuwenden, in Slow-Drafts zu konvertieren. Und das macht sich natürlich auch bei meiner Vorbereitung bemerkbar. Ich habe eigentlich kaum Zeit, mich vorzubereiten mit Excel-Tabellen. Deswegen würde ich sagen, meine Vorbereitung kurz und knapp, seit 3 Jahren Podcast suchten wie bekloppt und alles irgendwie versuchen im Kopf zu behalten und dann halt ab und zu auch mal den Pick machen, wo mir dann nachher sagt, der IDP-Spieler, der ist jetzt leider schon retired.
Ja, vielen Dank für euren Einblick da in eure Vorbereitung. Bei mir sieht das tatsächlich ähnlich aus, wobei deine Excel-Tabellen wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher sind als meine Excel-Tabelle. Ich habe irgendwie nur Tier 1, Tier 2, Tier 3 bis 9 und habe da die Spieler drunter geschrieben, das war's. Ich bin sowieso einer, der sehr aus dem Bauch heraus draftet und jetzt bis jetzt auch tatsächlich erst einen Draft gemacht habe, wo ich überhaupt meine Tabelle genutzt habe. Alle anderen Bestball-Drafts und so, die jetzt in letzter Zeit anstanden, habe ich alle ohne Tabellen gemacht, aber das ist natürlich auch, das ist jedem selbst überlassen, wie er das will. Ich habe da einfach ein bisschen mehr Spaß dran, das einfach mal so zu machen und auch mal Spieler dann zu nehmen, die ich nicht nur, weil ich sie in meiner Tabelle oben habe, sondern einfach auch mal Spieler zu nehmen, auf die ich Bock habe. So, aber das eigentliche Thema waren ja die Draft-Strategien und da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Ein großer Themenblock, den es immer in jedes Jahr gibt, ist eigentlich, was bedeutet dieses Running Back Heavy oder Zero Running Back? Das sind zwei Draft-Strategien, die sich so ein bisschen gegenüberstehen und ja, welche Draft-Strategie verfolgt ihr eher von den beiden? Ist überhaupt eine von den beiden oder Ja, vielleicht, Fionn, kannst du einfach mal erstmal sagen, was das überhaupt bedeutet, Running Back Heavy und Zero Running Back.
Ja, Running Back Heavy, so eine richtige Definition ist schwer zu finden im Internet. In meinem Kopf ist die Definition, ich versuche in den ersten Runden, 3, 4, 5 Runden lang, nur Running Backs zu kriegen. Das wäre die Running Back Heavy Strategie, würde dann aber auch bedeuten, dass ich eben keine Wide Receiver kriege. Umgekehrt, die Zero Running Back ist dann eben genau das Gegenteil. Ich versuche in den ersten 5 Runden keinen Running Back zu nehmen, sondern nur was anderes und mit so Nutze zu machen, dass viele andere vielleicht viele Running Backs nehmen.
Aber ich höre schon so raus, Freund von beiden bist du nicht so richtig.
Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Ich bin eher ein Freund von Play the Board. Also guck dir an, wie der Draft läuft und entscheide dann, was das Beste für dich ist.
Ja, und man muss ja auch sagen, oder anders gefragt, Sebastian, findest du eins von beiden schwieriger, im weiteren Verlauf des Drafts ein gutes Team umzusetzen, hinzubekommen?
Ich finde, das hängt auch immer vom Jahr zu Jahr ab. Je nachdem auch, wie die Boards dann insgesamt fallen. Ich habe jetzt so gesehen, ab Runde 5 wird es schon extrem dünn an Running Backs und deswegen finde ich Zero Running Back wahrscheinlich schon schwieriger nochmal umzusetzen, weil gerade Wide Receiver findest du einen Allen Lazard zum Beispiel in Runde 10, der für dich dann auch starten kann. Da ist es halt eher möglich als bei Running Backs. Da fand ich, waren die letzten Jahre, gab es eher noch einen Singletary oder sowas noch ziemlich spät.
Ja, ich finde, also gerade dieses Running Back Heavy, weil du ja auch meintest, dass man so 4, 5 Runden nur auf Running Back geht, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Also ich finde Zero Running Back noch schwieriger, weil ich will einfach so einen Anchor, sagt man, sagen die Jungs von Upside immer, ich will in der ersten, zweiten Runde, will ich meinen ersten Running Back haben, in einem von den beiden Runden. Und meistens habe ich nach 3 Runden auch mindestens 2 Running Backs. Also das ist, glaube ich, nach der Definition her noch nicht Running Back Heavy, aber es ist schon, ja, also es gibt halt einfach viel weniger Running Backs, die gut produzieren als Wide Receiver. Es gibt die Positionen einfach in der NFL schon her. Es gibt ja nur eine Running Back-Position auf dem Feld und die meisten spielen ja mit 2 oder 3 Wide Receivern gleichzeitig auf dem Feld. Und da ist der Spielerpool dann halt einfach dementsprechend schon viel kleiner und deswegen habe ich dann auch einfach gerne früher Running Backs. Und ich glaube, das geht vielen so. Und da ist auch die Frage von Schmitzer, die uns erreicht hat, gilt weiterhin in den frühen Runden Running Backs zu draften. Genau das ist es eigentlich. Also ich würde das empfehlen, weil aus den eben genannten Gründen, dass man einfach nicht am Ende nur mit einem Devin Singletary und Kareem Hunter steht oder sowas, ne, die man vielleicht in Runde 5, 6 oder 7 bekommen hat.
Ich finde sogar, dass das noch schlimmer geworden ist. Wenn man da dem Adrian Franke gut zuhört, dann stellt man ja fest, dass immer mehr Teams auch mit Running Back Committees arbeiten und da sehr viel austauschen, dafür aber umso mehr Wide Receiver Sets, 11 Personal, teilweise auch 10 Personal spielen. Das heißt einfach, es gibt wahnsinnig viele Wide Receiver, die sehr gut sind oder mindestens gut sind und Running Backs immer weniger, die richtig viele Punkte bringen.
Ja, gerade diese Workhorses, die wir im letzten Jahr auch schon nicht mehr richtig, aber vor 2, 3 Jahren gab es noch einfach viel, viel mehr von diesen Running Backs, die wirklich alle 3 Downs auf dem Feld standen. Jetzt ist es dann doch eher aufgeteilt in die First und Second Downs und dann nochmal ein Receiving Back meistens für die Third Downs. Und da gibt es wirklich nicht mehr viele. Und da kommen wir später auch nochmal bei einer anderen Frage drauf zurück, zum Thema, welchen Draftspot man präferiert. Und da finde ich, spielt das auch eine Rolle. Weil man, wenn man nämlich einen von diesen guten Running Backs bekommt, der alle 3 Downs spielt, dann ist das auch ein Vorteil. Und demzufolge kann man sich auch so ein bisschen seinen Draftspot aussuchen. Aber da gehen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also das ist erstmal Running Back Heavy und Zero Running Back. Relativ einfach eigentlich, der Name erklärt es eigentlich schon und da gibt es aber große Verfechter, könnt ihr auf Twitter auch mal gucken, wo dann wirklich heiße Diskussionen auch entbrennen. Bei uns ist das relativ Einigkeit hier, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Sehr schön. Das nächste Thema wäre unsere geliebten Tight Ends. Viele Ligen, die jetzt so neu gegründet werden, habe ich schon gesehen, spielen gar nicht mehr mit der festen Tight End-Position. Finde ich sehr schade, weil ich die Position auch sehr mag im realen Football und sie deswegen auch gerne im Fantasy-Football dabei habe. Aber sie sind, ja, vielleicht, Björn, kannst du mal einen Unterschied zu den Wide Receiver und Tight Ends vielleicht sagen? Warum dieser Tight End Spot oft abgeschafft wird? Das weißt du ja bestimmt, oder?
Ja, Fangfrage. Nein, der Tight End Spot wird oft abgeschafft, weil Tight Ends im Prinzip Wide Receiver mit Blocking-Aufgaben sind. Und wir beobachten in der Real NFL auch, dass Wide Receiver mittlerweile oft gerne zum Blocken noch mit eingesetzt werden. Also eigentlich von der Bepunktung her ist es ein Wide Receiver. Und dann brauchst du halt einen, der auch
massiv eingesetzt wird, um Bälle zu fangen, um Touchdowns zu erzielen, damit du überhaupt Punkte machen kannst, die einem Wide Receiver entsprechen. Travis Kelce wäre ein klassisches Beispiel. Der ist, wenn du den ins Wide Receiver-Ranking mit einreißt, sozusagen, ist der unter den Top 10. Ist also eigentlich ein super Wide Receiver, den du aber auf Tight End aufstellen darfst.
Genau, und das ist halt der große Positional Value, sagt man das bei uns in der Liga, mit der festen Tight End-Position, weil es halt eben nicht viele von dieser Tight Ends gibt, die so eine Workload bekommen. Und daher, das ist halt eigentlich der Punkt, warum viele sagen, sollte man diese Tight End-Position abschaffen, weil die sonst zu overpowered sind auf der Tight End-Position. Und da gibt es für mich dieses Jahr 3, 4, die man echt früh auch draften kann, um dieses Positional Value auf der Tight End-Position für uns in unserer Liga auch voll auszukosten. Sebastian, hast du da noch eine andere Meinung zu oder siehst du das ähnlich?
Nee, ich wollte vielleicht noch einen Grund dafür nennen, warum jetzt Tight Ends vielleicht nicht ganz so gut performen wie Wide Receiver, ist halt auch einfach, dass sie größer und schwerfälliger sind und nicht so viele Yards nach dem Catch machen wie jetzt ein Wide Receiver. Das heißt, die erzielen nie oder selten über 100 Yards in einem Spiel und da das ja ein großer Anteil in einem Standard-Scoring, wie wir es spielen, kommen die einfach insgesamt nicht auf so viele Punkte und die Touchdowns werden viel wichtiger, weil sie einen größeren Anteil machen und dadurch sind Tight Ends einfach wesentlich inkonstanter und können mal wenig Punkte machen, so 3, 4 oder halt auch mal deutlich mehr und Wide Receiver sind wesentlich konstanter. Aber gerade diese Gamble auf Tight End mag ich eigentlich persönlich sehr gerne. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ändert sich manchmal von Jahr zu Jahr ein bisschen. Und ich finde, dieses Jahr gibt es einfach so viele Tight Ends. Also klar, wie du schon angesprochen hast, es gibt eben diese 4 Tight Ends mit Pitts und Kelce und Andrews, die man nehmen kann. Aber es gibt eben auch hinten raus ganz viele interessante Tight Ends, die man noch nehmen kann, wie Dallas Goedert oder Njoku oder sowas, die man noch spät bekommt. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück.
Ja, auf jeden Fall. Und auch hier nochmal, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, Know Your League Settings. Ich meine, bei uns ist es relativ klar, wir spielen nach den ganz simplen Sleeper-Einstellungen. Wir haben ja, glaube ich, keine einzige Veränderung, außer dass wir Half-PPA spielen und nicht PPA. Und es gibt aber mittlerweile auch viele Ligen, die zum Beispiel First Downs belohnen und sowas. Und gerade in solchen Situationen, finde ich, sind Titans dann auch nochmal ein bisschen aufgewertet, weil die wirklich oft in solchen Situationen, weil sie ein bisschen größer, schwerfälliger sind, oft dann dieses Mismatch gegenüber einem Linebacker oder sowas haben und da schnell mal einen First Down auch per Catch erreichen können. Aber da müsst ihr halt einfach gucken, welche Ligen ihr spielt. Wir wollen ja nicht nur für unsere Liga hier werben oder euch helfen, sondern auch gerne für andere Ligen. Also bitte da reingucken, wie das Scoring ist und je nachdem, sind die Titans wertvoller oder weniger wertvoll? Können wir eigentlich zur nächsten Positionsgruppe übergehen, oder? Ja. Das wären jetzt die Quarterbacks. Sehr interessant. Michael leitet das immer so schön ein. Das habe ich mir auch in die Datei reingeschrieben. Sie machen doch die meisten Punkte. Da muss man die doch auch früh draften. Was sagst du dazu, Björn?
Ja, muss man eben gerade nicht. Natürlich machen sie die meisten Punkte, aber es machen eben alle die ganz vielen Punkte. Oder zumindest die Top 32, die ja Starter sind. Und das ist genau das Problem. Ob ich jetzt irgendwie an, sagen wir mal, 5. Quarterback-Position Joe Burrow kriege oder dann an 10. Quarterback-Position Tom Brady, macht insgesamt auf die Saison einfach zu wenig Unterschied, als dass ich dann so früh Joe Burrow nehmen wollte. Dann will ich halt lieber warten und nehme mir dann am Ende einen, der mir auch richtig schön viele Punkte macht. Der Hund meldet sich auch, sehr gut. Und dann bin ich zufrieden. Und dann kommt noch dazu, dass man die auch streamen kann. Da müssen wir jetzt erstmal wahrscheinlich erklären, was ist streamen? Streamen heißt, dass ich eben keine feste Besetzung meines Quarterback-Spots habe, sondern dass ich nach einem Spieltag meinen Quarterback, den ich vielleicht nächsten Spieltag nicht so stark sehe, entlasse, droppe und mir einen anderen vom Waiver-Wire hole. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind 12 Leute in der Liga, aber es gibt 32 Quarterbacks. Das heißt also, wir haben da ein Überangebot von eigentlich sehr guten, stabilen Punktlieferanten.
Uns hat auch eine Frage erreicht von Ivan Sorensen, und zwar Josh Allen Runde 3 oder lieber streamen? Also genau dieses Ding, was du gerade angesprochen hast. Ne? Vielleicht, ich greife mal kurz vor. Es gibt bei mir tatsächlich 3 Quarterbacks dieses Jahr, die ich auch früh draften würde. Allerdings, Josh Allen wäre einer davon. Runde 3 wäre für mich tatsächlich trotzdem noch zu früh. Und da der oft in Runde 3 geht, werde ich nämlich wahrscheinlich in keiner Redraft-Liga haben und würde dann doch eher das Streaming-Game bevorzugen. Sebastian hat da ja nochmal ein bisschen exklusivere Meinung, was die Quarterbacks angeht. Können wir uns da auch nochmal kurz drüber unterhalten. Wir hatten ja in dem Live-Mock-Draft, den wir zusammen gemacht hatten mit euch Hörern, schon ein bisschen drüber gequatscht. Aber genau, was sagst du zum Streamen beziehungsweise frühen Quarterbacks oder vielleicht sogar mehreren Quarterbacks in einem Draft zu nehmen? Jetzt darfst du loslegen.
Ja, also es ist... Wie fange ich das an? Also es gibt mehrere Quarterbacks, also für mich sind es nicht nur drei Quarterbacks, die ungefähr auf einem Niveau sind. Da finde ich, hängt es auch wirklich von dem Draftboard ab, wo wir was man gerade hat in der Liga. Weil ich habe jetzt einen Mock-Draft am Montag gemacht, da war gegen Josh Allen zum Beispiel an 3-6. Also für mich fast schon ein bisschen früh. Aber wenn man sich überlegt, Patrick Mahomes an 6-6, ist das halt ein Riesenunterschied. Und da, finde ich, kann man dann sich schon überlegen, okay, ich nehme Patrick Mahomes, der ist jetzt nicht so weit unter Josh Allen, aber ich habe halt quasi drei Runden gegenüber dem anderen gewonnen. Aber ich finde eben, ähnlich wie bei den Titans dieses Jahr, es gibt halt einige spannende Quarterbacks, zum Beispiel Lance ist ja durch seinen Rushing Upside mega nach oben gekommen, Russell Wilson durch seinen Wechsel zu Denver hat einen Upside bekommen, Derek Carr durch Devonta Adams und Stafford hat letztes Jahr auch überzeugt. Es gibt, finde ich, wirklich relativ viele, so 16 Quarterbacks, finde ich, die man draften kann dieses Jahr und da bleibt meistens bis in Runde 11, 12, 13 noch irgendeiner von Rodgers, Stafford, Carr, Prescott manchmal oder Russell Wilson noch übrig. Und das sind dann eben genau die Quarterbacks, wo ich zugreifen würde.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Aber was ist denn zum Beispiel in dem Draft, wo jetzt Mahomes an 6-6 gegangen ist? Wo ist da Lamar Jackson zum Beispiel gegangen? Wenn der in Runde 9 fällt, den nehme ich sofort in Runde 9 lieber.
Genau, ich habe den auch in den Draft offen, der ist in 5-11 schon gegangen.
Oh, so früh.
Also vor Patrick Mahomes, aber tatsächlich, gut, dass du ihn ansprichst, den wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Den würde ich an 5-11 tatsächlich nehmen. Also er ist dieses Jahr mein Quarterback 1. Ich mache es immer so ein bisschen abhängig auch, wie viel Zeit ich in die Liga auch rein investieren will. Also wenn ich weiß, okay, ich will jetzt nicht unbedingt, wenn ich 5 Redraft-Ligen habe, schaffe ich vielleicht nicht jedes Mal alle Waiver-Aktivitäten mitzumachen. Und dann nehme ich gerne auch einen Titan und einen Quarterback früh. Das ist auch so eine Taktik, weil man dann einfach sicher sein kann, das sind every week Starter und muss nicht unbedingt dieses Streaming-Game fahren. Und da ist ein Lamar Jackson an 5-11 für mich ein klares Target. Würde ich auf jeden Fall nehmen, wenn der noch da ist. Ein Josh Allen an 3-6 allerdings nicht. Finde ich da wiederum zu früh.
Aber Josh Allen ist ein super Beispiel, um mal Display the Board zu erklären. An einem konkreten Beispiel. Wenn ich jetzt in das Board reingehe und picke in den ersten zwei Runden zwei Running Backs, die wirklich gut sind, sodass ich auf Running Back erstmal gestackt bin und super ein Team habe, wo ich sage, Running Back reicht mir. Und jetzt geht bis zu mir ein Wide Receiver nach dem anderen, von denen ich gedacht habe, Mensch, die sind alle super. Und dann rutsche ich vielleicht sogar ein oder zwei Tiers raus aus den Wide Receivern, die ich eigentlich haben wollte. Das wäre der Moment, wo ich dann sage, komm, dann nehme ich jetzt Josh Allen. Wide Receiver kriege ich in 4, 5, 6 immer noch relativ gute, vielleicht nicht die High-Ends, die ich mir jetzt in Runde 3 gewünscht hätte, aber die hätte ich jetzt eh nicht mehr. Dann gehe ich halt auf den Quarterback, den ich an 1 habe.
Ja, gebe ich dir an sich recht. Ich habe das Board ja gerade offen. Ich sage dir jetzt einfach mal ein paar Namen und du sagst mir, ob du trotzdem Josh Allen genommen hättest. Da wäre direkt danach AJ Brown, T. Higgins,
McLaurin, ja, Pittman,
Waddle und Moore.
Die nehme ich alle sofort früher.
Siehst du? Ja. Und deswegen bin ich auch bei Josh Allen 3-6 zu früh. Ende vierte Runde wäre das für mich der früheste Moment, wo ich wahrscheinlich, weil wir haben alle genug Mock-Drafts gemacht, genug Best-Ball-Drafts oder wie auch immer. Das ist übrigens auch ein Riesentipp nochmal. Macht das vor eurem Draft, macht Mock-Drafts. Mhm. Zur Not lasst die auch Auto durchlaufen, dass ihr einfach seht, wo die ADP, die sozusagen einordnet und wo welche Spieler gehen. Das ist einfach wirklich wichtig, um zu sehen, wann ihr wo zuschlagen könnt oder solltet. Das ist aber genau, wenn ich sehe, Pittman, Moore und Brown, die würde ich auf jeden Fall vor Josh Allen nehmen.
Ja, und um Mockdrafts zu machen, folgt uns auf Twitter. Wir posten immer wieder Mockdrafts, wo ihr dann mit der Community draften könnt. Das ist super spannend, das macht mega Spaß und bringt euch richtig weiter.
Ja. Und einer von uns ist immer dabei.
Ja, das ist richtig.
Ansonsten, ja, welche Quarterbacks wären das bei euch, die ihr früh draften würdet dieses Jahr?
Also ich hatte ja schon angesprochen, Mahomes ist in einigen Mockdrafts schon eben so auf, wie gesagt, in dem Mockdraft, den ich vorher angesprochen hatte, war jetzt Quarterback 5 gefallen im Vergleich zu den letzten Jahren, einfach weil er letztes Jahr ein bisschen ein schwächeres Jahr hatte aus meiner Sicht und halt weil Tyreek Hill weggegangen ist. Und ich glaube einfach, dass die Chiefs Offense trotzdem stabil genug ist, dass er weiterhin gut punktet. Und das wäre eben einer, wo ich sage, wenn er zu tief fällt und zu mir fällt, dann hole ich ihn mir. Aber das ist eben dieses Jahr für mich der einzigste, wo ich sage, da würde ich in irgendwas Runde 6 oder 5 dafür opfern. Ansonsten bin ich persönlich dieser eher ab Runde 10.
Und ja? Das geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe Josh Allen ziemlich weit vorne. Ich habe fast Justin Herbert noch höher. Aber das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und je nachdem, wie ich morgens aufgestanden bin, ist es dann doch wieder der andere, der vorne ist. Wo ich tatsächlich nicht so wirklich auf dem Pferd sitze, ist Kyler Murray. Den, da glaube ich nicht dran.
Das ist immer schwierig, auch das Jahr, wo sie bezahlt wurden.
Ja, genau. ist ganz oft. Ich habe noch einen total overrateden. Für mich ist Joe Burrow komplett drüber. Ich glaube nicht, dass der so stark kommt. Die letzte Saison.
Gut, dass Lutz heute nicht dabei ist. ja, also ich kann es noch abschließen. Ich habe drei, habe ich ja vorhin schon gesagt. Für mich sind Josh Allen, Justin Herbert und Lamar Jackson. Das ist mein Tier 1 bei Quarterbacks dieses Jahr. Klar ist Patrick Mahomes in Real Life der beste Quarterback wahrscheinlich momentan. Aber ja, ich finde einfach, die anderen drei bringen mir noch mehr Rushing Upside mit und das ist im Fantasy einfach geil. Und deswegen habe ich die, aber auch nicht vor Runde 4, keinen von denen. Also und selbst Runde 4 muss ich schon gut überlegen, was dann auf dem Boot sonst ist. Ja, aber die Frage von Beppolino haben wir immer noch nicht beantwortet, Sebastian. Und zwar, lohnen sich zwei QBs? Und wenn ja, ab welcher Runde picke ich den zweiten?
Also da wären wir eher bei meiner Strategie, weil ich finde so, wenn du einen Herbert, einen Allen, einen Holmes hast, dann brauchst du nicht unbedingt einen zweiten, dann holst du dir den zweiten, wenn der Spieler die Bye-Week hat. Und ansonsten stellst du jetzt in dem Format, in dem wir spielen, bei Best Ball ist das noch was anderes, normal immer den Josh Allen auf, weil du denkst, der spielt besser als jetzt, keine Ahnung, ein Tua zum Beispiel. Hast du aber einen Russell Wilson, Derek Carr oder Matthew Stafford, die ein bisschen inkonstanter sind, die bei denen immer mal wieder Fehler drin vorkommen, dann finde ich, macht es durchaus Sinn, sich nochmal einen zweiten wie Tua zu holen oder so, weil ich finde, die haben einfach dieses Upside und da kannst du dann überlegen, okay, dann ist der eine jetzt doch besser als der andere. Ihr habt es dieses Jahr so, die letzten Jahre war es ein bisschen schwierig, aber dieses Jahr, finde ich, kann man das durchaus machen.
Ihr konntet es nicht sehen, aber ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. ich bin da völlig anderer Meinung. Den Kopf geschüttelt. Für mich gibt es genau eine Situation, in der ich zwei Quarterbacks ziehe. Und das ist, wenn ich in der vorletzten Runde am Turn dran bin und alle anderen haben noch keinen Quarterback. Dann klaue ich zwei gute weg. Sonst never.
Ist noch nie passiert. Also ein Fall, der nie eintritt. Ja. Ja, also vielleicht nicht, jetzt einfach nur zu sagen, ist Quatsch, wäre unfair, deswegen, ich will es auch kurz begründen, warum ich das nicht mache. Also wir haben ja wieder diesen Draft offen und du hast da in Runde 10 Russell Wilson genommen, in Runde 14 Tour. Ich frage mich dann, warum hast du in Runde 10 Russell Wilson genommen? Weil du wirst wahrscheinlich streamen, hast du ja selber gesagt, das sind beides inkonstante Spieler und dann brauchst du halt für mich, meiner Meinung nach, nur einen. Wenn du in Runde 14 hast du ja wahrscheinlich aufs Matchup geguckt. Ich weiß nicht, gegen wen Miami jetzt in der ersten Woche spielt. Aber ist vielleicht ein gutes Matchup. So, dann nimmst du den in Runde 14. Ist die vorletzte Runde gewesen. Und guckst, wie er performt. Dann hast du aber in dem Fall, sind jetzt 2, 4, 6, 8. Ja, lass es 15 Quarterbacks weggegangen sein. Dann hast du immer noch 17 Quarterbacks, die frei auf dem Waiver sind. Und die du jede Woche wieder neu streamen kannst. Deswegen gibt es für mich... Es gibt Quarterbacks, die Every-Week-Starter sind, die habe ich schon genannt. Also würden dann auch noch ein paar mehr reinfallen. Ein Russell Wilson zum Beispiel wäre es für mich. Dann hätte ich halt auch keinen Tour mehr gedraftet. Weil, wieso soll ich Tour draften, wenn ich sowieso vorhabe, Russell Wilson jede Woche aufzustellen? Dann kann ich mir auch einfach, gerade wenn man relativ früh draftet, einen Wide Receiver nehmen, der zum Beispiel, der gerade total gehypt wird. Ein Romeo Dubs, sagen wir mal, von den Packers. Und hoffe darauf, dass der wirklich einschlägt. Und ja, und habe einfach diesen Spot nicht mit Tour vergeben, den ich sowieso in der ersten Woche nicht aufstellen würde. Und das ist halt so ein bisschen die Begründung, warum ich keine zwei Quarterbacks draften würde. Es war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil in dem Draft hast du Romeo Dubs zwei Runden vorher auch schon genommen. Aber da könnte man halt noch einen anderen Sleeper nehmen, der vielleicht noch bis zur ersten Woche einschlagen könnte.
Ich habe aber auch noch einen Quarterback-Sleeper. Den nenne ich aber später erst.
Ja, das genau. Ist aber auch okay. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich auch mal zwei Quarterbacks genommen. Da habe ich in der letzten Runde dann Trey Lance noch genommen. Das war einfach dieses Gambling. Okay, wenn er Week 1 spielt, habe ich einfach einen Rushing-Upside-Quarterback und ansonsten droppe ich ihn halt einfach wieder. Aber das war ja kein den habe ich ja nicht gedraftet, weil ich mir gedacht habe, oh, ich gucke mal, welchen ich von den beiden dann jede Woche aufstelle, sondern das war einfach wirklich, dann hätte ich ja wahrscheinlich eher den anderen versucht zu verkaufen. So.
Also wie gesagt, ich verstehe das und war eigentlich die letzten Jahre immer bei euch komplett, aber ich finde dieses Jahr, das ist halt meine persönliche Einschätzung, gibt's halt wirklich die Quarterbacks, die du mit denen du wunderbar spielen kannst in unserem Format, und es gibt die, die ich auf jeden Fall vermeiden will und außer einer Bye Week nie aufstelle. Und der Cutpoint ist da für mich eben bei Quarterback 16, 17, 18. Und je nachdem, wie viele Quarterbacks in dem Draft weggehen, gibt's dann halt nicht mehr viel zum Streamen. Und bevor ich dann sage, okay, ich müsste hier, die besten Quarterbacks, die ich streamen kann, sind Justin Fields, vielleicht Trevor Lawrence, Mac Jones oder Matt Ryan, da sage ich, die will ich eigentlich nicht streamen. Und dann habe ich lieber halt die Wahl zwischen K und Tua andauernd in meinem Kader. Weil ich finde halt, wie gesagt, es gibt eben 4, 5 Quarterbacks über diesen 12 Startern, die jedes Team hat, die man eben gut dieses Jahr starten kann. Aber danach wird es halt, finde ich, ganz arg dünn.
Aber findest du das dann nicht schwieriger, dass du dann 2 Quarterbacks das ganze Jahr mit durchschleppst, anstatt einen zu wechseln und dafür aber noch einen Bankplatz frei zu haben, den du andersweitig vergeben kannst?
Ich meine, das hängt natürlich letztlich dann auch ab, wenn ich in der Saison zum Beispiel eine Verletzung habe oder wenn ich, da kommen wir später noch, da gibt es eine Frage zu, mit einem Hopkins zum Beispiel starte und quasi ein Bankplatz schon belegt ist mit dem Spieler, mit dem ich jetzt nicht spielen kann, oder zum Beispiel OBJ oder sowas, der jetzt auch noch die ersten Wochen verletzt sein wird, dann ist es noch was anderes. Aber ich finde, ein Bankspot, zumal wir auf 6 dieses Jahr erhöht haben und nicht mehr bei 5 sind, kann man wirklich benutzen, um zu sagen, hier habe ich jetzt einen, wo ich normal einen Wide Receiver Running Back habe, aber den ich jetzt hier mal für eben einen zweiten Tight End oder einen zweiten Quarterback benutze.
Aber das ist das erste Argument, was ich richtig gelten lasse, meiner Meinung nach, dass wir jetzt einen Bankplatz mehr haben. Dass man wirklich sagen kann, okay, hey, diesen Bankplatz opfere ich dafür und gehe da voll bewusst mit in die Saison. Das ist für mich völlig legitim, wenn man das so machen will. Ich würde es trotzdem nicht so machen, aber das ist eine andere Sache. Björn ist schon kurz vom Platz, der will unbedingt was sagen, glaube ich.
Ich will einfach nur noch mal darauf hinweisen, wie toll das ist, dass genau diese Diskussion zeigt, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt Meinungen und es gibt Ansätze und man darf auch echt nicht vergessen, der Draft ist wichtig und die Draftstrategie ist auch wichtig, aber du verlierst die Liga nicht beim Draft. Du kannst nachher auf dem Waiver war ja noch so viel Sachen machen, wo plötzlich Spieler aus dem Nichts auftauchen, die du für 5 Fab oder sowas dann kriegst und gewinnst damit deine Liga, obwohl du beim Draft echt irgendwie so mittelmäßig abgeschnitten hast. Und ja, jede Meinung, die hier irgendwas anderes behauptet, finde ich valide und muss man sich anhören und erstmal respektieren, weil die Saison zeigt es dir am Ende, was gut war und was nicht.
Auf jeden Fall. Da kommen wir auch noch nachher zu Fragen, zu Beibiegs und was nicht, da kann ich dazu auch noch was sagen. Aber du hast vollkommen recht. Und ich finde schon, man kann den Draft seine Liga verlieren. Ich finde es schwieriger, sie zu gewinnen. Mhm,
richtig.
Also man muss schon sagen, man kann sie wirklich verlieren. Aber wir haben jetzt wirklich viele Mock-Drafts gemacht, angeguckt und was weiß ich in den letzten Wochen. Und wir haben hier keinen großartig dabei gehabt, der mal wirklich ganz weit weg von der ADP war und nur andere Spieler genommen hat. Und wer weiß, vielleicht hat sogar der irgendwelche anderen Informationen, die wir einfach nicht haben und es funktioniert irgendwie. Aber klar, es geht immer so einen gewissen Konsens nach und danach wird ja auch ein bisschen beurteilt, auch von uns. Ich meine, wir sind ja auch nicht alle drüben in den Staaten und können irgendwie die ganzen Training-Camps uns angucken und was da so los ist. Aber ja.
Und vielleicht auch noch was Ermutigendes. Ich habe wirklich viele Mock-Drafts gemacht und ich habe auch viele Best-Ball-Drafts gemacht. Es ist diese Saison richtig schwer, ein Scheiß-Team zu draften.
Ja.
Ja. Gut. Kurzes und knappes Jahr von uns beiden. Wollen wir noch was zum Quarterback sagen? Also erstmal vielen Dank an Bepolino und Ivan Sorensen, dass wir dadurch eine Diskussion anfachen konnten. Abjon hat noch was.
Nee. Ich habe nur, lass uns aufhören mit dem Quarterback. Es ist genug gesagt. Ja. Es gibt so viele Meinungen.
Kommen wir direkt zum nächsten Brandthema bei uns in der Liga. Und zwar der geliebte Kicker. Ja. Wann soll man einen Kicker draften? Soll man ihn überhaupt draften, Sebastian? Was ist da deine Taktik? Ich sehe, du hast ja einen gedraftet.
Ja, das ist... in einem Mock-Draft mache ich es mal so. Das kann natürlich auch in einem reellen Draft so sein. Wahrscheinlich werde ich wieder dabei landen, dass jemand anderes die Top-Kicker, also in dem Fall hatte ich jetzt Justin Tucker in Runde 13 genommen, dass die sogar noch viel früher gehen als Runde 13. Und wenn ich dann irgendwie bei Kicker 5 bis 12 angekommen bin, dann bin ich da auch gerne bereit zu sagen, okay, ich drafte keinen Kicker und warte noch bis zum ersten Spiel ab und hole mir eben, wie ihr schon gesagt habt, einen der Wide Receiver und gucke da nochmal, okay, ist das jetzt vielleicht jemand, der in Woche 1 dann doch startet oder eine große Rolle einnimmt? Aber das hängt letztlich auch davon ab, wenn du jetzt selber an dem Donnerstag zum Beispiel vor dem NFL-Start draftest, musst du eigentlich einen Kicker und eine Defense nehmen. Da bleibt dann auch nicht mehr viel Gamblen übrig, deswegen hängt es auch letztlich davon ab. Also wenn ich jetzt drafte, würde ich wahrscheinlich keinen Kicker nehmen, in den letzten 2 Tagen dann schon eher. Also es gibt da einfach viele, und also viel im Umfeld, was wichtig ist, da zu gucken.
Hören Sie das ähnlich, so wie ich das Nicken vernehme?
Ja, ich habe in meinen Notizen hier genau einen Satz stehen. Je weiter weg von Woche 1, desto nein, drafte ich einen Kicker. Also wenn ich halt ganz nah an Woche 1 dran bin, irgendwie, keine Ahnung, 2 Tage vor Saisonstart, würde ich sogar fast schon sagen, drafte ich eventuell noch keinen, weil wenn sich jetzt einer noch verletzt von den anderen Spielern, dann kann ich immer noch reagieren. Grundsätzlich gilt für mich einfach, Kicker streame ich generell. Zumindest in Redraft, wobei ich auch keine Dynasty mit Kicker habe, fällt mir gerade mal so auf.
Oh, das ist ein spezielles Thema. Anderes
Thema, genau. Also Kicker streame ich generell und das bedeutet für mich einfach, ich gucke von Woche zu Woche, welchen ich nehme, gucke, welche Matchups gut sind, gucke vielleicht sogar auch, ob die Indoors oder Outdoors spielen, ob Wind eine Rolle spielt und suche mir dann da einen aus. Und wenn ich halt weit weg von Woche 1 bin, dann nehme ich definitiv keinen, weil ich einfach jeden Spieler, der in Runde 13, 14 bei mir noch irgendwie reinfällt, mehr Value langfristig gebe als einen Kicker.
Würdest du einen Kicker in Runde 13 vor einem zweiten Quarterback nehmen?
Das ist eine fiese Frage, Dominik. Wahrscheinlich nein.
Okay. So, dann haben wir das mal eingeordnet. Also Wide Receiver, Running Back, Tight End, Quarterback, Kicker. So in der Reihenfolge. Ja, ja. Ich habe ja letztes Jahr, ich will ja eigentlich nicht drüber reden, die Engine Room League gewonnen und da habe ich das erste Mal so richtig nicht gestreamt bei Kicker. Ich habe auf den lieben Christian Ackerlutz gehört, habe mir Ewan McPherson geholt und bin damit die Saison durchgegangen. Nein, Quatsch, das war gar nicht die Liga. Ich hatte da Young Hoku, glaube ich. Ach, egal. Auf jeden Fall hatte ich eine Liga gewonnen mit Ewan McPherson und ich habe nicht gestreamt und das war geil. Er war, glaube ich, Kicker 5 am Ende oder sowas, aber er hat halt seine stabilen Punkte gemacht und man hat auch da wieder, wenn man mal ein bisschen bequemer Fantasy spielen will, dann halt einfach nicht diesen Stress, jede Woche noch irgendwie einen Kicker zu finden, wobei da findet man wirklich immer jemanden. Also das ist gar kein Problem. Aber es gibt McPherson, Justin Tucker, für mich auch einen Harrison Butker noch oder Tyler Bass, die würde ich auch every week starten, hätte ich gar kein großes Problem. Also, aber ich nehme die natürlich auch nicht in Runde 10 oder sowas. Ne? Also das ist eher, Kicker ist sowas für die letzten beiden Runden, wenn ich einen drafte. Ja, ich hoffe, da konnten wir die Frage beantworten. Und wir kommen, das ist auch sehr schön, zum Thema Stacks. Wir sehen ja gerade, wir drei vor allen Dingen im großen Bestball-Fieber, da ist das noch ein bisschen entscheidender, aber wir können vielleicht trotzdem noch was zu Redraft dazu sagen. Und zwar Stacks, erstmal, was bedeutet. Also wir haben zum Beispiel einen Quarterback und einen Wide Receiver vom selben Team. Ganz klassisches Beispiel letztes Jahr, Joe Burrow und Ja'Marr Chase, war halt einfach ein super Stack, die einfach jede Woche, fast jede Woche zusammen sehr gut gepunktet haben. Der Sinn dahinter ist, wir gehen davon aus, wenn der Quarterback gut spielt, muss ja auch ein Wide Receiver die Bälle gefangen haben und deswegen punkten dann beide ganz gut. Früher war es noch Andrew Luck und Tyler Lockett, nee, nicht Tyler Lockett, wie heißt er? Wie ist er denn? Helft mir doch mal. T.Y. Hilton, genau. Das war auch für mich immer so ein Stack, den habe ich geliebt, weil Andrew Luck. Andrew Luck hat halt einfach auch gar nicht viel mehr Anspielstationen gehabt und hat halt immer die Bälle dahin gefeuert und das war einfach ein cooler Stack. So, achtet ihr beim Draft schon darauf oder versucht ihr dann im Nachgang eher noch Spieler in einem Stack zu ertraden oder wie geht ihr im Draft damit um?
Also ich kann sagen, ich versuche das sogar zu vermeiden in Redraft. In Best Ball ganz anders, da versuche ich die zu stacken, so wo es nur geht, Quarterback und Wide Receiver. Aber in Redraft versuche ich die sogar zu vermeiden, weil, wenn wir mal zurückgucken auf letzte Saison, du hattest schon Burrow und Chase genannt, letzte Saison gab es dann vielleicht noch Matt Stafford und Cooper Kupp, die sehr, sehr regelmäßig abgeliefert haben, aber danach sind wir dann auch schon langsam dünn geworden. Selbst ein Aaron Rodgers, absoluter Superstar, zusammen mit Davante Adams, hat einfach nicht abgeliefert, weil Adams teilweise verletzt war und mal ein scheiß Spiel hatte. Es gibt also nur ganz, ganz wenig Stacks, die überhaupt langfristig funktionieren. Und ich brauche aber langfristig. Und das ist genau das Problem in Redraft. Stacke ich mir da jetzt zwei Spieler, die nicht wirklich 16 von 18 Spielen zusammen funktionieren, dann habe ich halt Spieltage dabei, die komplett kaputt gehen. Und wenn ich Pech habe, ist das mein Halbfinale. Oder vielleicht sogar mein Finale.
Ja, wobei man da auch Einschränkungen, das meistens, was man gedraftet hat, hat man ja dann vielleicht auch nicht mehr bis zum Finale. Kommt auf die Trade-Aktivitäten dann natürlich auch innerhalb der Liga an. Aber ja, Sebastian, wie ist das bei dir mit den Stacks?
Also ich muss da ehrlicherweise sagen, ich achte auf Stacks relativ selten. Weil klar, man kann sagen, wenn die eine gute Woche haben, dann läuft es richtig gut, aber es gibt halt genauso Möglichkeiten, dass sie halt eine Scheißwoche haben und dann punktest du halt gar nicht. Es ist halt, es verstärkt halt quasi, oder es hat halt einen Effekt in beide Richtungen, sowohl in die positive als auch in die negative, der halt verstärkt wird. Und ja, ich achte da, wie gesagt, nicht so groß drauf. Mir ist halt nur wichtig, dass ich nicht zu viele Spieler von einem Team habe. Also jetzt ein Running Back, ein Wide Receiver und ein Quarterback oder so, da würde ich schon versuchen, das zu vermeiden. Aber ob ich jetzt ein Quarterback und ein Wide Receiver vom selben Team habe, ist bei mir dann eher mehr Zufall als jetzt gewollt, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, es kann meine Meinung auch noch kurz dazu abgeben. Also bei mir, ich achte da auch so gut wie gar nicht drauf. Ich habe eben gerade mal, während ihr geredet habt, überlegt, in welchen Situationen ich vielleicht dann doch drauf achten würde. Und das wären so typische Tiebreaker-Situationen. Also wenn man jetzt, ich habe in der ersten, zweiten Runde mir CeeDee Lamb zum Beispiel geholt und stehe jetzt in der 12. Runde und will mir einen Quarterback holen oder sowas. Und da steht jetzt noch ein Aaron Rodgers und ein Dak Prescott, die jetzt in deinem Mockdraft auch direkt hintereinander weggingen. Dann würde ich überlegen, okay, dann nehme ich in dem Fall doch den Dak Prescott, um einfach diesen Stack-Bonus vielleicht zu haben. Aber das wäre wirklich, also nach vielen anderen Punkten und Evaluationen wäre das so einer der letzten, die ich da überhaupt in Betracht ziehen würde.
Das wäre jetzt wieder eine lustige Wette für die Liste vom Lutz, der hat ja seine Wettliste.
Oh.
Für die Engine Room League könnten wir ja mal gucken. Ich stacke nicht, du stackst.
Ich will mich nicht vorher festlegen darauf, wie ich meinen Draft.
Ich werde das mal im Hinterkopf behalten und mir angucken, ja, wie du dann draftest.
Genau, eine Sache noch zum Stacken würde ich gerne sagen, zum Thema DFS. Da hatten wir auch schon mal in einer ganz alten Folge vom letzten Jahr drüber gesprochen. Daily Fantasy Football ist das. Da spiele ich ja auch ab und zu und da gibt es nochmal einen ganz anderen Stack, den man im Redraft so gar nicht anschaut. Und zwar ist das Defense mit Running Backs. Man geht ja davon aus, wenn eine Mannschaft sehr gut spielt und vielleicht aufs Früh führt und die Defense gut spielt, dass dann einfach weniger geworfen wird, weil dann ja sozusagen die Zeit von der Uhr runtergenommen werden soll und so weiter. Und da kann man dann auch überlegen, wenn ich jetzt die Buccaneers Defense habe, auch einen Leonard Fournette als Running Back mit reinzunehmen, weil ich denke, gegen die Falcons haben gegen die sowieso keine Chance und dadurch kann man vielleicht auch ein paar Punkte mehr generieren. Macht ihr sowas auch in Redraft, also Running Backs und Defense zu stacken?
Nö. Nö, also einfach, weil ich Defense in der Regel streame, genau. Und die Running Back schon vorher festgelegt habe im Draft, ist das für mich gar kein Thema.
Aber
perfekt, das wäre auch meine Antwort gewesen.
Thema Stacks kann ich noch mal kurz darauf hinweisen, da hört euch mal die Arcade Fantasy Folge von Christian Lorzu an. Die ist richtig gut zu Stacks. Da kommt auch Daily Fantasy Sports vor und einiges mehr.
So, ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich sage jetzt mal, ich verlinke die einfach in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt mich gerne steinigen, wenn ich es dann am Ende doch vergessen habe, aber vielleicht könnt ihr beide mir auch noch mal einen Reminder schicken. Gut, perfekt. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Weil ihr ja meine beiden Lieblings-Käseköppe seid. Wie steht ihr denn zu Fanpicks? Also, da reden wir jetzt wahrscheinlich auch eher in späten Runden, aber nee, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, sagt ihr.
Also bei mir ist es so, mit Fanpicks, in den früheren Runden nehme ich da eigentlich gar keinen Acht drauf. Es ist halt so, weniger, dass ich Fan bin. Ich bin sogar manchmal bei meinem Team ein bisschen kritischer als vielleicht der normale Fan. Deswegen bin ich bei Aaron Jones und AJ Dillon so, ne? Vielleicht eher kritischer sogar als der Konsens. Es ist halt so, du kennst dich mit deinem Team wahrscheinlich besser aus als der Konsens oder zumindest hast du das selber so im Gefühl. Und da hast du halt dann eigene Meinungen zu. Und gerade bei den Sleepern, deswegen, du hattest vorher Romeo Dubb schon angesprochen, der vielleicht auch später noch bei den Sleepern auftaucht. Das ist halt so, den habe ich besonders hoch, weil ich jetzt die Packers und das Camp schon ziemlich verfolge und der da ziemlich hochgehypt wird. Und das ist zum Beispiel jemand, den habe ich höher, weil ich mich halt mit den Packers mehr beschäftige und Fan von denen bin. Aber wie gesagt, sonst würde ich sagen, eher, das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich ein Fan von den Packers bin und ich den Spieler haben will, sondern mehr davon, der ist hochgehypt, der könnte halt eine große Rolle bei den Packers noch eine besondere Situation einnehmen. Deswegen ist der zum Beispiel bei mir hoch.
Bei dir derselbe?
Ja, also Romeo Dubs habe ich im Moment auch hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass er einschlägt, aber das ist halt echt was für die ganz laten Runden. Ne? Das ist nichts, was ich jetzt irgendwie in Runde 8, 9 oder so schon adressieren würde. Und was Fanpicks allgemein angeht, in den frühen Runden bin ich auch eher kritisch gegenüber Packers-Spielern. Aber so ab Runde 7, 8 fängt das dann an, dass mein Hirn mich bei jedem Pick anschreit, Achtung, Fanpick! Und dann klicke ich aber doch wieder drauf und dann habe ich doch wieder Robert Tonyan gedraftet oder Romeo Dubs oder Alan Lazard. Und vor allen Dingen passiert das mir bei IDP, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich kenne mich halt in IDP echt viel weniger aus als in Offense. Und die Defense-Spieler von den Packers kenne ich gut. Die finde ich auch gut.
Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe mit der Expertise. Da kennst du dich halt am besten aus. Genau. Und deswegen nimmst du die Spieler dann doch eher. Wie ist es denn bei dir, Dominik, mit deinen Falcons? Ich glaube, Pitts ist bei dir entsprechend hoch.
Ja, das ist Pitts ist tatsächlich ein Problem bei meinen Drafts, bin ich ganz ehrlich. Also sobald er in Runde 3 fällt, habe ich den eigentlich im Team. Das kann man schon so sagen. Ja, aber das ist an sich, ich meine, ihr hört es ja in den letzten Wochen auch immer raus, ich bin nicht sehr, sehr hoch bei den Falcons für nächstes Jahr. Ich habe heute erst, war auf Twitter vom NFL Network, hat einer die kompletten Wins und Losses für alle Teams getippt und hat den Falcons 2 Siege gegeben. Ich bin ein bisschen optimistischer, dass es vielleicht so 3-4 werden, aber viel mehr dann halt auch nicht. Und ja, demzufolge werde ich auch nicht so viele Falcons-Spieler haben. Den sage ich jetzt nicht, weil wir draften ja auch noch ein paar Mal zusammen. den sage ich jetzt nicht. Aber zu Thema Fanpicks, im Fantasy-Football habe ich auch Fanpicks, die nicht die Falcons betrifft. Also ich habe einfach verdammt so 3, 4, 5 Lieblingsspieler, wovon ich Fan bin und die auch ziemlich oft in meinen Teams landen. Ne? Also das ist dann schon schwierig. Und das ist dann wirklich, wenn ich dann zwischen 2, 3 Spielern schwanke, dann nehme ich dann doch oft den ich irgendwie auch gut finde.
Das kenne ich auch. Das war bei mir jahrelang Cooper Kupp, witzigerweise, weil ich den einfach immer sympathisch fand. Und letztes Jahr hat es sich halt mega ausgezahlt, weil ich den halt meistens in Runde 4 oder so in Turn 3, 4 genommen habe. Lieber als jetzt Mike Evans oder, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da noch in der Range war, aber sowas in der Richtung. Und da hat es sich dann mal ausgezahlt, aber das kann natürlich auch eher mal in die Hose gehen. Also, aber das habe ich auf jeden Fall auch, dass ich sympathische Spieler lieber drafte als die normalen, die mir eher so egal sind, sag ich.
Ja, Björn hat eben auch schon genickt, da hast du auch ein paar Spieler wahrscheinlich.
Ne? Ja klar, ich habe natürlich auch meine Guys, die ich gerne in den späten Runden noch nehme, die auch oft fallen. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf zurück.
Sehr gut. Ja, ich hatte letztes Jahr immer Austin Eckler, da war so ein, aber der geht mir dieses Jahr zu früh. Der geht ja meistens schon in den ersten 3 Picks. Den werde ich wahrscheinlich in keinem Team haben, aber das ist so einer, den mag ich einfach total gerne. Aber da bin ich, den nehme ich auch nicht in den ersten 3 Picks. Selbst wenn ich da den Spot habe, der ist mir zu früh da. Aber genau da kommen wir jetzt auch hin. Perfekte Überleitung eigentlich, weil wir uns haben noch ein paar Fragen von euch erreicht. Und Murphy's Lawyer, wie spricht man das aus?
Murphy's Lawyer.
Lawyer wahrscheinlich.
Genau. Er fragt nämlich, ab welcher Differenz zwischen Pick und ADP redet man von einem Reach beziehungsweise von einem Steal? So, wer will erstmal die beiden Begriffe kurz erklären?
Dann erkläre ich die Begriffe, weil Björn noch was vorbereitet hat. Ein Reach ist im Endeffekt, dass man den Spieler viel früher nimmt, als der normalerweise gehen würde, beziehungsweise, ja, ich glaube, das ist eigentlich die gute Umschreibung. Und ein Steal ist halt ein Spieler, den man viel später bekommt, als man ihn normalerweise bekommen würde. Das ist eigentlich so grob umschrieben.
Kann man so sagen. Und um die Frage zu beantworten. Und
welche Differenz ist da?
Ja, genau. Das ist sehr abhängig davon, wo wir uns gerade im Draft befinden. Also wenn ich an 3 dran bin und kriege da noch JT, Jonathan Taylor oder Christian McCaffrey dieses Jahr, ist das ein Steal, obwohl es nur ein Platz ist, der gefallen ist. Wenn ich aber in Runde 5, 6 dann irgendwann bin, dann muss schon eine Runde Abstand dazwischen sein, damit das für mich noch Reach oder Steal ist.
Ja. Ich gucke gerade mal in diesen Mock-Draft, den ich hier vor mir habe. Ist für dich ein Matthew Stafford in Runde 13 Stil. Bei Quarterbacks natürlich schwer, aber der natürlich letztes Jahr richtig gut abgeliefert hat und die Waffen sind ja jetzt nicht schlechter geworden, die er bekommen hat.
Ich würde fast sagen, es hängt davon ab, wo in Runde 13. An der Stelle sind wir dann wieder nah beieinander.
Okay, also es wäre jetzt keine ganze Runde sozusagen nee. Oder so. Das ist, ja, okay. Ja, bei mir ist das tatsächlich ähnlich. Also ich, da kommen wir vielleicht auch direkt zur nächsten Frage von Inge Meisel. Welche Spots findet ihr denn dieses Jahr am besten und warum? Verändert ihr eure Strategie je nach dem Spot, an dem ihr draftet? Und wenn ja, wie? Und da kann ich vielleicht genau auf die letzte Frage eingehen. Reachen muss man meiner Meinung nach viel öfters, wenn man am Turn draftet. Das heißt, an Position 1, 2 oder 11, 12. Weil gerade wenn man auch Lieblingsspieler hat, die man gerne in seinem Team haben will, und man weiß, okay, die ADP zeigt mir jetzt schon an, der geht in den nächsten 8, 9, 12 Picks, aber da komme ich halt nicht wieder dran und ich will den haben, dann muss ich ihn halt dann picken und dann ist es halt auch mal ein Reach. Also in der Mitte ist es dann manchmal, wenn mich Leute fragen, welche Spots sind für Anfänger besser, würde ich eher die mittleren Spots sagen, weil man eben nicht in diesen Konflikt kommt, so viele Positionen zu reachen.
Das ist also du draftest nicht, so. Nicht gerne am Turn?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es ein bisschen schwieriger ist am Turn. Mhm. Aber für mich auch wesentlich interessanter. Also ich drafte sehr gerne sogar am Turn.
Ich nämlich auch. Und ich habe mir auch einen Grund aufgeschrieben, warum. Das finde ich nämlich total super. Am Turn hast du ja mehr oder weniger zwei Picks direkt nebeneinander. Und das heißt, dass ich meine Draft-Strategie mit zwei Picks zementieren kann an dieser Stelle. Ich muss also nicht bei meinem ersten Pick darauf hoffen, dass mein zweiter Pick noch meine Draft-Strategie unterstützen kann. Also versteht ihr, was ich meine?
Mhm. Ja, klar.
Andererseits ist halt in der Mitte auch echt ganz gut, zumindest wenn man jetzt so bei Superflex oder sowas unterwegs ist, da gibt es halt immer wieder Runs, wo dann irgendwie in einer Runde einer anfängt, einen Quarterback zu ziehen und zack, 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 fallen irgendwie 7 Quarterbacks. Wenn du jetzt aber gerade an 1-1 dran warst und hast keinen Quarterback genommen und dann fallen, bis du an 2-12 dran bist, im Zweifel irgendwie 18 Quarterbacks, ohne dass du irgendwas tun kannst, dann sitzt du da und denkst dir, oh nein. Und das ist natürlich in der Mitte nicht möglich. Da sind es maximal 12, 13 Picks, bis du dran bist.
Also ich kann. Was meine ich, dass man Einsteigern das vielleicht eher empfehlen würde? So ein mittlerer
Spot, genau. Ich kann vielleicht sogar noch sagen, ich bin auch echt gar kein Fan davon, am Turn to Draft zu draften. Also da habe ich auch wieder ein bisschen eine konträre Meinung zu euch. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass ich die Mitte am besten finde. Mir gefällt eigentlich so, wie auch letztes Jahr, wie ich ja herausgefunden habe, so Spot 9 oder sowas eigentlich ganz gut. Also so nicht ganz am Turn, aber so auch nicht ganz in der Mitte. Weil da habe ich halt einfach den Vorteil, da kombiniere ich irgendwie beides mit. Bin relativ nah wieder dran. Das heißt, ich, wie du schon gesagt hast, ich kann ungefähr abschätzen, was noch bis dahin fallen wird, sodass ich meine Strategie ein bisschen verfestigen kann. Aber ich bin auch ein bisschen mehr darauf vorbereitet, falls jetzt irgendjemand anfängt am Turn einen Run zu starten, da direkt vorne mit dabei zu sein. Und ich kann da halt einfach besser ein bisschen abschätzen, okay, jetzt passiert irgendwie was, weil wenn ich am Turn selber dran bin, passiert es mir, okay, jetzt habe ich den Spieler genommen und dann bin ich halt sehr lang nicht mehr dran. Und wenn ich da ein bisschen mittiger bin, dann habe ich halt weniger Picks, bis ich wieder dran bin dazwischen.
Man merkt schon, was für eine Dynamik so eine Draft-Position mit sich bringt. Und da muss ich echt nochmal sagen, ne? Macht Mock-Drafts, am besten mit echten Personen. Von mir aus kauft euch in irgendwelche Mock-Drafts ein, indem ihr random beitretet. Das ist so wichtig, das einfach mal zu erleben, was passiert, wenn man dann an, keine Ahnung, 1-1 dran ist und dann erst wieder an 2-12. Was dann an einem alles vorbeigeht, das muss man einfach mal mitgekriegt haben, damit sich das festigt.
Ja, aber Björn, ich muss mich jetzt auch noch festnageln. Sebastian hat gesagt, er ist so bei 8, 9. Du hast gesagt, gerne am Turn, aber welcher Turn?
Also diese Saison, wenn ich es mir aussuchen darf, bin ich an 1-1 oder 1-2 dran. Wahrscheinlich eher 1-2, weil mir CMC oder JT egal ist. Und dann gehe ich lieber den einen Spot zurück und habe dann auf dem Rückweg nicht ganz so viel, was zwischen meinen beiden Picks liegt. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich das nehmen. Ich bin aber auch echt nicht böse, wenn ich ganz nach hinten auf die 12 gehe und auch die anderen Sachen finde ich durchaus spannend. Ich betrachte das immer so ein bisschen als die Herausforderung. Da, wo ich dann lande, muss ich dann halt das Beste draus machen.
Ja, das ist ja auch gerade eine Frage, die in allen Ligen vonstatten geht. Wie bestimmen wir die Draft Order? In einigen habe ich jetzt schon gelesen, die machen wirklich Randomize. So, dann musst du halt mit dem klarkommen. Aber ist auch gut, macht das dann auch schnell, die Draft Order, damit man dann in der Zeit noch Mock Drafts machen kann.
Genau.
Mit derselben Position, sodass man auch gucken kann und ein Gefühl dafür bekommt, welche Spieler man vielleicht kriegen könnte, wo man vielleicht dann doch mit ein bisschen reachen muss oder wo man auch warten kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, meiner Meinung nach.
Dann gehen wir auch noch mal kurz Low-Level, weil wir sind ja jetzt hier echt schon teilweise tief drin in der Materie. Für die Leute, die jetzt wirklich neu eingestiegen sind, ne, wenn ihr jetzt randomized und jetzt schon eure Draft-Position kennt, in der Liga gibt es den Button Mock-Draft. Mit den Settings, mit
den Positionen, die ihr schon gelost habt. Macht es. Macht es von mir auch 10 oder 20 Mal. Das ist immer spannend.
Ja, nutzt den Discord. Ich meine, ihr seid ja alle Patreon-Mitglieder. Nutzt den Discord von Downset Talk. Da finden sich auch täglich irgendwelche Mockdrafts.
Aber auch in euren Downset Talk Ligen. Ja. Ihr seid jetzt in der Liga mit 12 Leuten. Macht Mockdrafts. Ist geil.
Ja, aber da widerspreche ich dir so ein bisschen. Will man dann vielleicht seine Strategie schon preisgeben mit den Leuten, mit denen man am Ende auch zusammen?
Ja, komm, dann ist dann umgekehrte Psychologie, dann machst du mal was anders und dann sind alle verwirrt. Das kannst du keiner machen.
Aber ich gehe tatsächlich ähnlich an die Positionsfindung ran wie du. Nur bin ich nicht so weit vorne gerne, deswegen mache ich das ein bisschen weiter. Ich gucke mir wirklich an, in der ersten Runde, welche Spieler würde ich noch nehmen wollen? So, und das sind bei mir dieses Jahr 9 Spieler. Also ist mein Lieblingsspot für dieses Jahr 9. Weil egal was passiert, ich kriege einen von meinen 9 Spielern. Und so mache ich das eigentlich jedes Jahr. Ich gehe da gar nicht tiefer rein, was in den späteren Runden passieren könnte. Ich gucke mir jedes Jahr an, wie viele Spieler sind da in der ersten Runde, die mir gefallen, und den letzten Spot nehme ich. In meiner Home League nehme ich sogar noch 1 oder 2 Spots dahinter, weil ich weiß, da kommen irgendwelche Reaches rein, die nicht vorher gesehen sind, und dann habe ich sogar nochmal den Bonus, dass ich in der zweiten Runde schon wieder früher drankomme. So gehe ich an meine Spots.
Jetzt würde ich aber sagen, ich gucke.
Mach du, Sebastian.
Ich gucke mir immer die ersten 3 Folgen an und die ersten 3 Runden an. So. Und weil ich finde, dieses Jahr ist eben der Turn rund um Spot 1 und 2, also so Ende Runde 1, Anfang Runde 2, den finde ich dieses Jahr extrem schwach. Und wenn zum Beispiel Ende Runde 3 ich einen AJ Brown zum Beispiel kriege, oder ein Montgomery, bin ich zum Beispiel sehr froh drüber. Und deswegen bin ich doch eher hinten als vorne dieses Jahr, auch wenn ich jetzt CMC und Taylor nachvollziehen kann.
Spannend. Ich wollte dich noch was fragen, Dominik. Dein Pick 1 und dein Pick 9. Du sagst ja, die sind eigentlich fast egal, welchen du da kriegst. Wer ist denn 1 und 9 bei dir?
Nein. Es ist mir nicht. Ich hätte natürlich auch lieber einen Jonathan Taylor als zum Beispiel in dem Fall jetzt, sagen wir mal, einen Devin Cook oder einen Aaron Jones oder sowas. Aber ich nehme das in Kauf, dass der ein bisschen schlechter an 9 ist natürlich als den Jonathan Taylor, mit dem Bonus, dass ich halt einfach wieder früher drankomme. Ich sehe halt jetzt diese Diskrepanz nicht so hoch, dass ich diesen Bonus des früher drankommens aufgeben würde.
Ja, wunderbar. Das musst du abwägen. Ist der Abstand von 1 zu 9 klein genug, dass du sagst, der Abstand von irgendwie der...
Das ist dann 4 oder 12.
Ja, genau, 4 oder 12 in der zweiten Runde ist halt groß. Kann sein, ja. Also das kann man so bewerten.
Aber dann habe ich jetzt noch eine Frage, wenn du sagst 9 Spieler. Du musst jetzt nicht sagen, wen, aber wie viele Non-Running Backs sind in deinen Top 9?
Gute Frage. 2.
Okay.
Ja, das ist ja gut. Das ist ja auch,
also letztes Jahr war es sogar noch Travis Kelce bei mir in der ersten Runde. Er ist dieses Jahr nicht mehr in der ersten Runde. Dann wäre ich gerne an 10 sozusagen, wenn es auf dieses Jahr übertragen könnte. Aber letztes Jahr war es, glaube ich, bei mir 6. Da hatte ich weniger Spieler, die ich gerne in der ersten Runde wollte. Aber tatsächlich ist das auch bei Pick Your Pick bei mir immer sehr angenehm, weil das ist meistens meine Lieblingsposition, auch wenn ich ziemlich weit hinten dran bin, weil dieses Vorgehen machen anscheinend nicht viele, so wie ich es mache.
Ja, das stimmt.
Und ich kriege da ganz oft einer meiner Lieblingsspots, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, gut für dich, ne? Würde ich sagen.
Ja, genau. So, jetzt haben wir uns lange mit der Frage aufgehalten. Vielen Dank an Inge Meisel für die Frage. Ivan Sorensen hat noch gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Spielplan? Beachtet ihr den? Wollte er genau zu Bye-Weeks und auch natürlich den ersten Wochen wissen. Vielleicht machen wir es nacheinander. Bye-Weeks beim Draft, Björn. Achtest du darauf?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Formate, in denen ich darauf achte. Best Ball zum Beispiel, da musst du natürlich aufpassen, wenn du jetzt 3 Quarterbacks draftest und die sind alle irgendwie in Woche 11 raus, dann kann ich auch gleich einen draften, der dann halt ausfällt. Aber in Redraft achte ich überhaupt nicht auf Bye-Weeks. Es ist, passiert noch so viel während der Saison. Ich bin auch trade-freudig und gucke auf dem Waiver, was ich da irgendwie noch auffangen kann, wer vielleicht in meinem Team ist, den ich dann nach 3, 4, 5 Wochen vielleicht droppen kann. Also nö, Bye-Weeks achte ich nicht drauf.
Also ich finde, bei mir hängt es wieder ein bisschen bei den Extremen ab und wieder von der Liga. Weil ich habe zum Beispiel ungern meine beiden besten, die Anchor-Running-Backs, die ich in Runde 1 und 2 drafte, dass wenn die dieselbe Bye-Week haben, ist es für mich ein bisschen ungünstig. Klar, wenn du jetzt, wie Björn sagst, viel tradest und die Hälfte deines Kaders mehr als die Hälfte deines Kaders am Ende eh nicht mehr da sind, dann macht es keinen Unterschied. Aber wenn du jetzt gerade so wie ich sagst, auch in der Down-to-Talk-Bundesliga, ich trade vielleicht 1, 2 Mal in der Saison, viel mehr wird's nicht, dann finde ich das schon sehr relevant. Und oder jetzt bei Wide Receivern, wenn es jetzt wirklich 3, 4 Wide Receiver sind, die jetzt alle in derselben Woche Bye-Week haben, dann kann man sich das schon genauer angucken. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, manchmal vergesse ich das im Draft selber dann drauf zu achten. Dann fällt es mir im Nachhinein ein, dass ich da gerne was anderes gemacht hätte.
Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, wann denn die Running Backs so ihre Bye-Weeks haben. Und die erste Überschneidung von 2 Top-ADP-Running Backs, also 2 von denen, die früh gepickt werden üblicherweise, das ist Christian McCaffrey, der ist in Woche 13 weg, und James Conner, der ist dann irgendwie Running Back 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Würdest du die echt vermeiden, wenn die in Woche 13 ausfallen? Also
das jetzt vielleicht eher nicht. Ich denke jetzt eher an den Turn auf der anderen Seite. Also jetzt zum Beispiel Harris und Swift oder sowas, wenn du die beiden hättest und die haben in derselben Woche hätten in derselben Woche Bye-Week, dann wäre das für mich problematisch. Mhm. Ich habe jetzt auch mehr oder weniger generell gesprochen. Dieses Jahr, wenn du sagst, das ist so, passt es dann für mich, aber
Ja, ich habe jetzt hier schon was gefunden. Chubb und Barkley haben beide in Woche 9 und die sind beide so Running Back 10, 11, sowas. Ja, das könnte 11, zum Beispiel sowas, ne? Das könnte schon so fallen.
Und da würde ich dann zum Beispiel das eher vermeiden.
Spannend. Ja, aber prinzipiell ist das auch bei dir eher so ein Tiebreaker, ne? Also wenn
ja,
du
klar.
2 Spieler hättest. Also du würdest jetzt nicht auf einen Spieler nur deswegen verzichten.
Genau. Sondern okay. Das ist halt einer von vielen Tiebreakern, ja.
Ja, so würde ich es auch sehen. Also prinzipiell gucke ich da nicht drauf, aber wenn es jetzt wirklich... Also wenn ich schon 8 andere Tiebreaker durchgegangen bin, dann würde ich den auch noch zu Rate ziehen. Aber das ist, ja, und es kommt wirklich drauf an. Also ich bin auch sehr tradefreudig und ich kann gar nicht sagen, wenn ich jetzt draften würde, ob ich dieselben Running Backs noch zum Week 1 überhaupt hätte. Also deswegen gucke ich da nicht drauf. Gut, der liebe Bepolino hat nochmal konkreter gefragt, und zwar, welche Position kann man streamen?
Stopp. Wir haben ja schon ein bisschen die ersten Wochen noch gar nicht berücksichtigt.
Oh, Frage, ja. Vielen machen. Dank. Gut, dass ich
weil
euch
habe. Weil die ist nämlich was ich wirklich beachte die ersten Wochen. Wenn ich nämlich Defense und Kicker, also gerade diese Hardcore-Streaming-Positionen nehme, da gucke ich mir schon sehr genau an, gegen wen spielt denn die Defense. Und wenn die jetzt gerade ausgerechnet gegen die Bills oder sowas spielt, dann nehme ich die bestimmt nicht, auch wenn das eine der besten ist.
Ja, also ich habe jetzt mal ein bisschen Vorbereitung gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe euch jetzt mal 4 Defenses rausgeschrieben mit den Matchups in den ersten 2 Wochen. Wir haben die Browns gegen die Panthers und gegen die Jets. Wir haben die Colts gegen die Texans und die Jaguars. Wir haben die 49ers gegen die Bears und die Seahawks. Und die Broncos gegen die Seahawks und gegen die Texans.
Was willst du jetzt wissen von uns?
Und wie seht ihr das? Also das wären für mich jetzt relativ schwache Offenses. Und das sind jetzt nicht die Top-Defenses, aber, also 49ers können wir vielleicht drüber diskutieren. Würdet ihr sowas dann, also seht ihr das als gutes Ding? Und was wären eure Teams, auf die ihr achten würdet, oder die schwächsten Offenses, auf die ihr achten würdet?
Also da muss ich jetzt erstmal voll reingerätschen, weil ich finde total interessant, dass du die Broncos und vor allen Dingen die 49ers unter den eher schwächeren Offenses hast. Also ich habe hier so mein Defense-Ranking gerade offen. Da habe ich die San Francisco 49ers auf 7. Das würde ich nicht als schwache Defense bezeichnen.
Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht eine Top-5-Defense, die jetzt klar vorne ist wie die Ravens oder die Packers, die jetzt momentan sehr gehypt werden.
Ja, aber 7 ist ja immer noch sehr weit vorne bei 32. Also die würde ich sofort nehmen.
In der 12er Liga ist es ja aber so Mittelfeld halt letztlich.
Ja, so. Fair enough.
Ja, aber das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel. Dann nehmen wir doch mal sowas wie 49ers oder die Colts oder die Broncos, was du gesagt hast. Da muss man wahrscheinlich nicht einer der ersten 4 sein,
genau, das
um eine Defense zu nehmen. So. Dann ist doch erst recht geil, dass ich gucke, welche Matchups haben die, und dann nehme ich natürlich die und habe vielleicht sogar nach den ersten 2, wo ich mir denke, oh, das ist eine Streaming-Defense, habe ich vielleicht sogar eine Every-Week-Starter-Defense, weil sie einfach so gut performt und oder ich kann sie in manchen Ligen, wird ja sogar für Defenses getradet, kann man sie ja vielleicht auch dann sogar noch verhökern oder so. Also da, klar, also bei Defenses gucke ich auf jeden Fall auf die ersten Wochen. 100 Pro. Bei Quarterbacks und Titans tatsächlich auch. Es kommt halt drauf an, wie der Draft vorher verlief. Wenn ich jetzt natürlich Quarterbacks und Titans früh genommen habe, ist mir scheißegal. Darf man sowas sagen? Entschuldigung. Und ja, aber klar, also je weiter hinten ich die nehme, desto eher gucke ich dann auch in den Schedule rein und schaue auch welche. Weil ich will ja keinen Draft, den ich dann in Week 1 nicht aufstelle. Also im besten Fall stelle ich den ja auch auf. Bringt mir ja jetzt nichts, wenn ich dann den habe, der gegen die Bills zum Beispiel spielt, die ja auch eine recht gute Defense haben sollen. Und dann denke ich mir kurz vor Woche 1, ach nee, dann tausche ich den doch nochmal aus. Dann hätte ich auch gleich im Draft jemand anderen nehmen können. Ja.
Also, aber achtet ihr grundsätzlich mehr auf, sagen wir, die ersten 3, vielleicht sogar 4 Wochen oder wirklich nur primär auf Woche 1, wer der Gegner ist? Wer
ja, jetzt? Bei mir ist es maximal die ersten 2 Wochen. Weiter gehe ich da nicht rein, bin ich ganz ehrlich.
Also ich gucke schon die ersten 3, 4 Wochen nach, ob da eine der Top 3, 4, 5 Defenses auch noch ein gutes Matchup hat. Und wenn das so ist, dann komme ich vielleicht schon mal in die Versuche, in Runde 13 früh eine Defense zu nehmen. Okay. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn nicht die Top 3 Defenses so ein gute Matchups in 4 Wochen haben, dann reichen mir auch die ersten 2 Wochen.
Ja, oder man verfolgt Twitter und Raphael von Upside, der hat letztes Jahr gesagt, nehmt Sam Darnold, der hat die ersten 6 Wochen richtig geile Matchups, ich habe ihn genommen, war geil, habe ihn nur zu spät wieder weggegeben, das war mein Problem, aber der Anfang war gut, muss man so sagen. Also wenn man selber sich jetzt dann mit auch nicht so auseinandersetzen will, kann man auch gerne andere Quellen zu Rate ziehen dafür.
Das tue ich eh nur, ich habe doch selber gar keine Ahnung.
Ja, so ist es, deswegen sitzen wir hier. Ja, für. Genau. aber Defense ist für mich, um das auch nochmal so die Überleitung jetzt zu Beppolino zu machen, ist für mich die klarste Streaming-Position. Also ich hab noch 3 andere, aber Defense, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich wirklich mal die Defense das ganze Jahr durchgespielt habe. Ich glaube, vor 2 Jahren die Patriots hatte ich irgendwie glücklicherweise gehabt und die haben halt total abgeliefert, die habe ich dann halt jede Woche aufgestellt, aber das ist schon sehr, sehr selten bei
mir. Und spätestens in der Bye-Week musst du sie eh rausgeben.
Ja, aber auch eine interessante Frage, können wir vielleicht gleich im Anschluss machen, ich merke es mir.
Also vielleicht noch ganz kurz einmal auf dieses erste Wochenthema nochmal drauf zurück. Wenn ich Quarterback streame, ist das noch ein Thema, was ich mir sehr genau angucke. Ja, also ob da jetzt ein Matt Stafford oder ein Trevor Lawrence oder ein was weiß ich wer noch alles übrig sein könnte, da schaue ich mir dann in der letzten Runde, wenn ich dann erst einen Quarterback nehme, an, gegen wen die antreten.
Genau, also jetzt nochmal, um die Brücke zu den 2 Quarterbacks zu schlagen, bevor ich einen Russell Wilson Tour nehme, gucke ich mir lieber in der letzten Runde an, ey, da ist noch ein Jameis Winston, der gegen die Falcons spielt, so, dann haue ich den in die erste Woche rein.
Du magst es auch selber, gegen deine eigene Mannschaft zu schimpfen, ne?
Ja, man muss der Realität halt ins Auge blicken, ne? also, bei mir sind es 4, wie viel sind es bei euch?
Mm. Ja. Ja, komm, also normal Quarterback würde ich bei dir nicht, ne? Ja, also Quarterback, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Ich finde, bei Tight End kann man dieses Jahr für eventuell auch einen Case machen. Kommt drauf an, wie das Draftboard fällt. Aber ja, als Kicker und Defense ist relativ eindeutig, ja.
Ja. Wobei ich, das jetzt, was ich nicht vergessen wollte, ich habe auch letztes Jahr einen Kicker mal nicht gestreamt, habe ich ja schon erzählt. Und auch da, jetzt kommen wir natürlich auf das Thema Bye-Week, der hat ja irgendwann Bye-Week, habe ich ihn auch im Kader behalten, habe ihn nicht rausgenommen, habe tatsächlich einen anderen Bankplatz geopfert, habe mir dann für die eine Woche einen anderen Kicker geholt und den dann natürlich nach der Woche wieder rausgeschmissen, um den Bankplatz wieder frei zu haben. Aber das ist sehr, sehr selten bei Kicker und Defense, dass ich da Bankplatz für opfere in der Bye-Week. Also,
ich habe das letztes Jahr auch mit McPherson gemacht. 20 Fällen. McPherson war auch meiner, wo ich das einmal gemacht habe. Das war aber der einzige. Und da muss man auch echt sagen, vor der Saison hat keiner über den gesprochen. Es sei denn, man hatte irgendwie Lutz in seinem direkten Umfeld. Und dann hat man ihn überhaupt nicht mehr bekommen. Aber der war halt einfach Gold. Ne? Das war so ein richtiger Stil.
Ja, also ich finde halt zum Beispiel Justin Tucker ist ein gutes Beispiel, wenn man den hat und den halt in Runde 12, 13 draftet, finde ich, sollte man auch gucken, ob man ihn über die Bye-Week behält. Bei einer Top-Defense kann das Sinn machen. Ich hatte ja vorher gesagt, wir haben jetzt einen Bankspot mehr und den nehme ich zum Beispiel meinen zweiten Quarterback. Wenn ich das aber habe, dann verzichte ich auf alle Fälle darauf. Wenn ich aber keinen zweiten Quarterback habe, ist eben dieser eine Bankspot, den, wo ich sage, da nehme ich vielleicht eben, mache ich eben so ein Kicker-Defense-Doppelung in der Bye-Week, weil da macht es vielleicht noch Sinn, aber allzu viele Bankplätze würde ich dafür auf jeden Fall nicht zu verschwenden, also hängt auch von meinem Kader ab, definitiv.
Da sind wir uns ja dann alle sehr einig. Sehr gut. Wir haben ja nicht nur einen Bankplatz mehr diese Saison, sondern auch einen IR-Spot mehr. IR ist Injury Reserve, das heißt, da dürfen Spieler bei uns drauf, die out sind, das heißt verletzt sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen für den Spieltag halt nicht spielberechtigt sind oder nicht spielen können. Und auch die Covid-Liste ist, ich habe gestern den ersten Fall mal wieder auf Twitter gelesen, dass ein Spieler anscheinend hatte die NFL gar keine Fälle mehr, aber es gibt sie wohl doch noch und es wird uns auch die Saison bestimmt noch begleiten und die dürfen bei uns auch auf den IR-Spot. Und da haben wir, wie gesagt, einen erhöht und der Plus, die hat auch eine schöne Frage zugestellt. Und zwar, lohnt es sich, gesperrte bzw. verletzte Spieler für die 2 IR-Spots zu draften? Wir sind ja bei den Draft-Strategien heute. Bevor wir antworten oder bevor ihr antwortet, ganz klar, gesperrte Spieler, nein. aus dem eigentlichen Grund, weil die einfach nicht auf den IR-Spot drauf dürfen. Also ein Kevin Ridley, der jetzt die ganze Saison gesperrt ist, wäre sowieso blöd, der spielt die ganze Saison nicht, aber ein, wer ist denn noch?
Hopkins.
Genau, DeAndre Hopkins, 6 Spiele gesperrt, der dürfte gar nicht auf den IR-Spot und man müsste ihn auf den Bankplatz setzen. Also das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man DeAndre Hopkins draftet. So, aber wie ist es mit verletzten Spielern? Macht ihr das?
Also ich finde, da kann ich wieder anknüpfen an das, was ich vorher gesagt hatte. Es hängt eben davon ab, wenn ich meinen zweiten Quarterback-Spot habe, den ich auf der Bank habe, dann würde ich darauf eher verzichten. Und mir ist es ein bisschen risky, aber ja, was ist denn Björns Meinung dazu?
Naja, also bei verletzten Spielern kommt es echt ein bisschen drauf an, wo ich den, wenn er nicht verletzt wäre, sehe. Und es ist natürlich auch von der Verletzung abhängig, weil wenn der jetzt irgendwas ganz Schlimmes hat, dann kann der zwar vielleicht nach 6-7 Wochen wiederkommen, aber dann irgendwie nicht performen. Deswegen, ich bin da auch eher bei Nicht-Draften. Aber wenn einer jetzt wirklich richtig, richtig tief fällt, den ich eigentlich sehr hoch hätte ohne die Verletzung, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den ziehe. Ich muss aber auch nochmal auf die Gesperrten zurückkommen, weil, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Fall haben wie Alvin Kamara, der ja potenziell noch 6 Spiele gesperrt werden könnte, aber wo es gerade heißt, wahrscheinlich nicht. Nehmen wir mal an, der wird jetzt 6 Spiele gesperrt und der fällt dann in Runde 9, 10. Bin ich sofort am Start. Nehme ich auf jeden Fall. Ist ein Top-4-Player für den Rest of Season und den nehme ich.
Ich denke auch, man kann vielleicht sagen, sobald es sich um Bankplätze handelt, von der Rundenzahl im Draft, dann kann man drüber nachdenken. Genau. Also ich will jetzt sowas nicht machen, sowas, so ein Gambling, wenn es um meine Starterplätze noch geht. Also dafür ist so eine Fantasy-Saison halt auch einfach zu kurz.
Das ist mir auch zu riskant.
Es geht halt wirklich es geht um jeden Sieg da und dass man irgendwie in die Playoffs kommt. Und da finde ich das, zum Beispiel Michael Thomas war es ja letztes Jahr, ne?
Ja.
Er stand ja auch in den Sternen, ob er spielt, wann er spielt und wie auch immer. Und er wurde dann doch des Öfteren auch früh getraftet. Und ich glaube, die Teams haben alle durch die Bank weg nicht ganz so gut ausgesehen, würde ich jetzt
behaupten
im Nachgang.
Deswegen war das für mich auch ein Spieler, den ich letztes Jahr auf jeden Fall vermieden habe, weil das mir einfach zu gefährlich war. Und den Punkt, den Björn angesprochen hat mit Alvin Kamara, ist ein guter. Wobei ich den jetzt dieses Jahr, ist es glaube ich eher unwahrscheinlich, dass er noch vor Saisonstart gesperrt wird, weil die Anhörung ist jetzt erst Anfang September überhaupt. Also nur nochmal, um das an die Hörer weiterzugeben, dass es da wahrscheinlich ziemlich sicher keine Entscheidung, zumindest gerichtlich, geben wird vor Saisonstart, sondern eher im November. Ob die NFL den natürlich sperrt, ist eine andere Frage, aber würde ich Stand jetzt nicht davon ausgehen, weil es bisher auch nicht passiert ist.
Ja, also glaube ich auch nicht.
Ja, aber vielleicht auch, weil wir ja gerade viele Rookies auch ansprechen, bitte, gerade in den ersten 2-3 Runden, versucht Sicherheitsspieler, also nicht Sicherheitsspieler in dem Sinne, dass sie nur eine gewisse Anzahl an Punkten wahrscheinlich schaffen, sondern einfach Sicherheit. Ich glaube, bei Stone Luck heißt es immer das Trust Meter oder sowas. Also wie viel kannst du ihm vertrauen auch? Also das ist, ich will jetzt Christian McCaffrey nicht schlecht machen, gar keine Frage, aber würdest du ihn wirklich an 1-2 nehmen mit der Verletzungshistorie, wie auch immer? Ich würde es wahrscheinlich machen, ja, aber muss sich da im Klaren einfach sein, dass da trotzdem ein gewisses Risiko ist. Christian McCaffrey vielleicht jetzt gerade ein blödes Beispiel, weil die Verletzungen sind einfach nicht so, dass es wahrscheinlich auf dem Footballfeld, also die alten Verletzungen werden nicht der Ausschlag sein, dass es schlecht läuft, wenn dann wird es wahrscheinlich eine neue Verletzung werden. Aber wen würde ich da zum Beispiel meiden?
Barkley finde ich.
Barkley ist ein ganz klarer Meidekandidat, ja. Den nehme ich nicht.
Ja.
Genau. Ist, und den musst du ja, wenn du ihn haben willst, in den ersten 2 Runden nehmen. Und das will ich nicht.
Genau.
Also ich will in den ersten 2 Runden sichere Punktelieferanten haben. Und dann nehme ich halt lieber einen Aaron Jones vor einem Barkley. Ist halt dann einfach so. So, habe ich nochmal einen Packerspieler für euch untergebracht.
Da kommen noch mehr, keine Sorge.
Sehr gut, ja, perfekte Überleitung. Und zwar hat die liebe Inge Meise noch eine Frage gestellt. Ja, nee, mal kurz als Einwurf. Ich habe ja vorhin sogar auf Twitter und Discord den Fragenpool geschlossen, weil echt so viel reinkam. Wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde, was wir eigentlich gar nicht sein wollten. Und verweise auch hier nochmal auf unseren Season Start Mailbag, den wir wahrscheinlich dann genau in der Woche vor dem Season Start machen. Also, wie der Name das schon sagt. Und da könnt ihr uns auch nochmal alle Fragen, auch gerne zu Draft-Strategien oder sonst irgendwas stellen. Aber sonst wäre es heute einfach zu lang geworden. Und meine Frage an euch beide ist jetzt nochmal, welche Spieler sind denn eure Sleeper? Late Round oder Mid Round, ist mir jetzt egal. Aber ja, was sind so eure Targets? Ich will das wissen, ich habe noch genug Drafts mit euch zusammen.
Ja, soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Mach mal.
Also ich habe zwei Homer-Picks dabei. Die habe ich auch heute schon beide genannt. Romeo Dubs ist für mich ganz klar ein Late-Round-Target, weil er einfach in den Camps performt, offenbar, und die Berichte sind super. Das ist aber, wie gesagt, Runde 13, Runde 14 so mein Target, weil der kann auch komplett busten. Ne? Alles, was in den Camps gesagt wird, kann kompletter Schwachsinn sein. Insofern probieren. Bei Dubs weiß ich, dass die Berichte gut sind, also probiere ich das mal. Dann habe ich als nächstes als Late-Round-Target für mich Trevor Lawrence. Da bin ich bei Adrian Franke, der sagt, der könnte jetzt eine richtig gute Saison haben und mehr oder weniger seinen Breakout haben. Ich glaube da auch dran mit dem neuen Coach. Und ja, mal gucken. Wenn ich jetzt wirklich Quarterback streame und Trevor Lawrence in der Runde 13, 14 kriege, dann gehe ich mal ein, zwei, drei Wochen mit dem und gucke, wie er performt. Der hat auch keine schlechten Matchups. Das würde ich erstmal probieren. Und dann würde ich jetzt einfach noch...
Darf ich da kurz reingrätschen?
Ja, bitte.
Trevor Lawrence wäre für mich dieses Jahr der Trey Lance vom letzten Jahr.
Ja.
Das wäre für mich der, den ich in der letzten Runde als zweiten Quarterback dann tatsächlich vielleicht doch nehmen würde.
Ja, finde ich gut.
Einfach, um zu gucken. Hm. Ja, das ist... Entschuldigung. So, jetzt darfst du
weiter. Ja, ich habe noch zwei relativ offensichtliche, die im Moment relativ viel fallen und die ich wahrscheinlich dann als Deal betrachten würde. Kenny Golladay ist einer von den beiden. Und für mich ganz klar, wenn ich mir das Wide Receiver Core von den Packers angucke, wer da im Moment drin ist, oder besser, wer da alles nicht drin ist, da gibt es für mich zwei Targets, die ganz klar herausstechen werden. Der eine ist obvious, Aaron Jones, der aber sowieso früh geht. Aber der andere ist Robert Tonyan. Der war letzte Saison verletzt und davor die Saison war der einfach ein Go-To-Guy von Aaron Rodgers. Und das wird er diese Saison umso mehr sein, weil kein anderer da ist. Und dann würde ich jetzt abschließend noch einen nennen. Den haben viele im Moment tief. Aber nachdem Rojo einfach überhaupt nicht performt in den Camps, CEH steigt bei mir. Clyde Edwards-Helaire würde ich wahrscheinlich mittlerweile früher nehmen, als ich den vor zwei Wochen noch genommen habe. Und als er vielleicht auch geht.
Ja, ich gucke gerade mal, ob ich ihn finde in dem letzten Mock von unserer Downside Talk Bundesliga. CH ist an 5.6 gegangen.
Würde ich sofort heute nehmen.
Hm. Würdest du ihn auch noch früher nehmen?
Ja, im Moment würde ich ihn wahrscheinlich in Runde 4 schon langsam targeten.
Also die Running Backs davor waren J.K. Dobbins, David Montgomery, Breece Hall, Josh Jacobs. Hättest du ihn davor?
Ich hätte wahrscheinlich Monty habe ich davor. Breece Hall ist ein Gamble, weil er halt Rookie ist. Josh Jacobs bin ich einfach kein Believer. Ich glaube, da würde ich CEH sogar noch vornehmen.
Hast du noch einen oder soll man Sebastian
weitergehen? Nee, damit habe ich meinen Reigen abgeschlossen.
Also ich habe auf jeden Fall fleißig mitnotiert für die Draft-Vorbereitung. So, gemacht dann. Ich habe noch eine Spalte für dich übrig.
Ja, was ganz spannend ist, also du kannst eigentlich die Spalte kopieren, weil ich habe ganz viele, die Björn hatte, habe ich auch.
Ganz viele Packers-Spieler.
Also, nee, also vorneweg, was ich überraschend fand, dass du ihn dabei hattest, Golladay, das hatte ich ja auch schon mal beim letzten Podcast, wo ich dabei war, glaube ich, angesprochen. Der war einfach letztes Jahr nicht so gut, aber das, was hauptsächlich daran lag, dass er gar keine Touchdowns gefangen hat. Und ich glaube, das wird sich einfach wieder ein bisschen einpegeln und teilweise geht er momentan noch gar nicht vom Board oder halt wirklich in den letzten zwei Runden. Und das wäre halt wirklich was ich interessant finde. Ansonsten natürlich die Packers-Spieler rund um Robert Tonyan, das hatte ich zum Beispiel auch gemeint mit, das könnte man überlegen, wenn man Goddard hat oder so, dass man noch einen Tonyan als zweiten Tight End eventuell ausprobiert in der letzten Runde als Shot, bevor man einen Kicker oder eine Defense nimmt zum Beispiel.
Das würde ich zum Beispiel viel eher machen als einen zweiten Quarterback, weil ich den halt auch auf die Flex packen kann.
Ja, also ist wie gesagt fair. Das finde ich, ist auf jeden Fall noch ein interessanter Spieler. Wenn ich jetzt welche nehmen soll, die du noch nicht hattest, weil Dubs wäre auf jeden Fall bei mir auch noch gekommen, sind auf Quarterback eventuell Tour. Nicht, weil ich jetzt von ihm so extrem überzeugt bin, aber das hatte Adrian auch schon mal in seinem Podcast angesprochen. Wir wissen bei Tour nicht, liegt es daran, dass er limitiert ist oder dass das System nur limitiert war und er jetzt freigelassen werden könnte mit Hill und Waddle und Gesicki. Die Offense ist relativ frei. Das könnte interessant sein. Ähnlich halt zu Lawrence für mich. Dann auf Running Back könnte Kenneth Gainwell vielleicht überraschen, weil da habe ich teilweise gehört, dass er First Team Reps sieht. Das fand ich durchaus spannend. Könnte aber natürlich auch ein bisschen Camp Overhype sein. Und ich habe Elijah Mitchell. Ich finde Ende Runde 4, Anfang Runde 5 finde ich relativ spät für ihn.
Da bin ich bei.
Da, den habe ich etwas höher, auch über Clyde Edwards-Helaire übrigens. Also den überlege ich mir Anfang Runde 4 eventuell schon. Dann habe ich ja sowieso meine Leute Pittman und Bateman, die ich schon mal angesprochen hatte.
Das ist ja Captain Obvious.
Ja, das ist Captain Obvious, deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht groß drauf ein. Vielleicht noch ein Running Back, der überraschen könnte, ein Late Flyer und diesmal auch von den Chiefs, ist Isaiah Pacheco. Und da könnte es nämlich sein, dass der viel ins Wide Receiver Game eingebunden wird, der Rookie Running Back. Und wenn jetzt eben Rojo eben nicht wirklich performt, wäre das jemand, der Nummer 2 Running Back sein kann und vielleicht ab und zu in den Slot oder sonst wo rückt. Und in der Chiefs Offense können plötzlich die unterschiedlichsten Spieler performen. Also das wäre jemand, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe. Der geht eigentlich überall undrafted oder sehr spät zumindest. Das könnte man auf jeden Fall mal probieren. Und mal gucken, was die ersten Wochen passiert.
Das finde ich auch vor dem Hintergrund, dass das Chiefs Wide Receiver Core komplett neu ist, ziemlich interessant. Ja,
ja, Pacheco habe ich jetzt in der 32er Liga mir geholt. Vom lieben Olli, Buffsoll 83, herzliche Grüße an dich. Ja, ich bin im kompletten Rebuild, muss man dazu sagen. Wir haben ja mit den Original-Teams angefangen und die Atlanta Falcons sind halt nicht mehr so gut. Ja, Pacheco wäre auch einer meiner gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe jetzt auch schon gehört, er soll viel in Special Teams eingesetzt werden. Und das war es dann auch erstmal. Muss man mal gucken jetzt, ne? Aber ja, ich lasse jetzt natürlich Titans, Quarterbacks, Defense und Kicker weg, weil für mich sind das keine Sleeper in dem Sinne, weil ich die wahrscheinlich eh streamen werde. Ganz klar auf Wide Receiver für mich DJ Chark, der viel zu spät geht, meiner Meinung nach.
Das ist so ein Kenny Golladay-like.
Genau. Ja. Ja, wobei Golladay, ich nehme jetzt mal wieder als Referenz sozusagen diesen Mockdraft da gegen Chark in der 14. Runde und ich finde Golladay gerade nicht.
Ich glaube, der ist undrafted.
Oh ja, das ist natürlich, okay, das, ich habe schon gedacht, er ist ja da oben, deswegen habe ich da geguckt. Ja, dann ist Golladay auch auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Und auch, weil wir gerade schon über Andrew Hopkins gesprochen haben, der er 6 Wochen ausfällt, ein Rondell Moore in Runde 13 finde ich auch sehr interessant, bin ich ganz ehrlich. Weil auch Kyler Murray muss ja auch irgendwo seine Bälle hinwerfen und wahrscheinlich nicht nur zu Zach Ertz. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da in Arizona so los ist.
Und ich habe vielleicht noch einen einzigen, der mir jetzt gerade noch einfällt, wenn du auf das Draftboard referierst. Jameson Williams ging jetzt hier in Runde 15. Und klar, der könnte die ersten Wochen verpassen. Wer hätte jetzt zu dieser verletzten Frage gepasst? Aber dem traue ich auf jeden Fall auch zu, ein interessanter also auf jeden Fall ein Kaderspieler in deinem Fantasy-Team zu sein, wenn er fit ist. Mit Potenzial zum Starter vielleicht.
Welche Runde hast du gesagt?
Runde 15, die letzte.
Nee, Jameson Williams ging in 12, oder? Ach nee, gar nicht. Nee. Das, 15, 5. Das ist ein anderer. Das war Jamal Williams von Detroit. Entschuldigung, ich spiele beide bei Detroit. Das ist nur eine andere Position. Genau, wenn ich noch einen Running Back sagen soll, jetzt müsst ihr gut zuhören, weil letztes Jahr war es bei mir James Conner. Da hat mir keiner geglaubt und er hat richtig eingeschlagen. Da ist es bei mir. Oh nee, ich kann es nicht sagen, weil es jetzt wirklich ein Falcons-Spieler. Es ist Tyler Algier. Wow. Weil der geht wirklich spät, also da in derselben Range gehen Naheem Hines, einen Cyrus Spiller, einen Gainwell, McKissick, einen was weiß ich. Und da sehe ich bei Algier, wie auch immer er ausgesprochen wird, das ist so einer, den setze ich mir auf die Bank und gucke mir den ersten Spieltag an. Was machen die Falcons überhaupt? Weil wenn sie wirklich mit Patterson auf Wide Receiver spielen, dann muss er zumindest 50-50 Share mit Damien Williams haben und das kann auch noch mehr werden bei Algier. Aber das ist ein ganz, ganz tiefer Shot. Also
ja, das Bustpotenzial ist genau das gleiche wie bei Romeo Dubs, ne? Würde ich sagen. Das ist sehr vergleichbar.
Ja, ach so, ja, wenn ich dann Quarterback, dann ist es für mich tatsächlich Jameis Winston, weil ich will einfach diese Kombi mit Michael Thomas sehen. Er ist ein Ganzlinger, er ist fürs Fantasy einfach geil. Wenn er jetzt nicht gerade meines PPR spielt, wo ich jetzt nicht drauf eingehen soll, dann sind ja auch die Interceptions nicht ganz so wild, die er dann meistens schmeißt. Und Jameis Winston, also wenn der wirklich fit ist und geil mit Michael Thomas irgendwie funktioniert, dann habe ich da einfach mega Bock drauf, auch wenn es die blöden Saints sind. Aber nein, wir wollen jetzt nicht die Saints-Hörer verkraulen, aber das ist ja so eine Feen in der Division.
Ich schlage jetzt noch mal den Bogen zum Anfang, wir sind jetzt fast am Ende, und sage, das waren jetzt im Prinzip so die Tipps, wo man den Draft noch mal so richtig abrunden kann und vielleicht den einen oder anderen noch kriegen kann, der einem dann doch die Season gewinnt. Schon im Draft.
So ist es.
Sehr gut.
Ah, jetzt fällt mir aber noch was ein. Draftet ihr manchmal Spieler, nur weil neben euch einer Fan von denen ist oder sowas? Das interessiert mich jetzt mal. Also
zum Beispiel, wenn du neben mir bist. Also ich habe Kyle Pitts schon genommen.
Weil ja, das stimmt, ja, hast du mir schon mal weggeschnitten. Aber ist schon, ist auch eine Option, ne? Also wenn man, gerade wenn man sich in der Liga schon ein bisschen besser kennt, macht das auch ein bisschen Spaß, oder?
Es macht vor allen Dingen dann Spaß, wenn du das live machst, wenn du wirklich irgendwie in so einem Zoom-Call oder sowas hängst mit allen 12 Leuten und dann sitzt da einer und du weißt schon ganz genau, der will jetzt den haben und dann pickst du den vor der Nase weg. Dann ist der Teufel los.
Aber perfekt, dass du das ansprichst. Also auch das, wenn ihr einen Live-Draft hinbekommt, auch wenn ihr euch jetzt noch nicht so gut kennt vielleicht, ne, in der Bundesliga. Aber das ist ja genau das, was Michael damals auch erreichen wollte, dass das Fantasy-Football-Spielen uns zusammenbringt. Ey, macht es einfach mal. Setzt euch zusammen, macht einen Zoom-Call, was weiß ich, einen Google-Meet und draftet zusammen. Das hat eine ganz andere Dynamik und das macht so viel Laune. Und ich wette mit euch, die Aktivität während der Liga, während der Saison wird auch viel, viel höher in der Liga werden. So, und da schließt jetzt auch die letzte Hörerfrage an von Joris P. Der hat nämlich eine Bitte an uns. Und zwar könnt ihr die Folge bitte erst hochladen, nachdem meine Liga gedraftet hat. Lieber Joris, ich weiß einfach nicht, wann du draftest, deswegen ich werde die wahrscheinlich morgen früh schneiden. Also wir haben heute den 17.8., am 18.8. wird sie wahrscheinlich rauskommen. Ich hoffe, ihr draftet am 17.8. noch, dann hast du Glück gehabt. Ansonsten tut's mir leid, die anderen können es auch hören.
Wir wissen aber auch nicht, ob Dominik wirklich morgen dazu kommt zu schneiden.
Hast du noch einen Anschlag auf mich vor? Muss ich noch was anderes arbeiten?
Nein, nein, ich spreche da aus Erfahrung.
Ja, das stimmt. Man muss ja auch, ihr habt ja mein Intro letztes Mal gehört, da ist ja Besuch dann von Verwandtschaft gekommen und was weiß ich. Tut mir auch leid. Und man muss auch sagen, dieses Mal, es hat auch einfach richtig gefluppt, finde ich. Und ich will mich bei euch herzlich bedanken, lieber Sebastian. Du hast einfach deine Souveränität wie immer ausgestrahlt und bist hier fachkundig durch die Materie gegangen. Und Björn, also ich glaube, einen besseren Einstand kann man nicht machen, wie du es heute gemacht hast.
Auch vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du erstens jetzt mit im Team bist, dass wir uns auch ein bisschen mehr abwechseln können, dass man auch mal andere Stimmen hört. Wir haben auch noch ein paar andere, die vielleicht auch noch mitmachen wollen, die ihr vielleicht in den nächsten Wochen auch noch hört. Und ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen und euch allen viel Spaß beim Draften. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ja, Mensch, Dominik, ne? Da hast du mir mein Spielchen schön unterm Arsch weggeräumt mit deiner tollen Überleitung zur nächsten Frage. Sollen wir das jetzt noch eben machen?
Ja, ich hab Bock drauf. Ja. Sebastian?
Klar, gerne.
Okay, cool. Also das Spiel ist relativ einfach, das heißt Reach or Steal. Ich nenne euch jetzt einen Spieler und eine Pick-Position, also sowas wie 1.7. Und ihr sagt Reach oder Steal.
Ah, und du hast das anhand der ADP wirklich dann, also
ja, 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 genau. Okay, die ADP ist quasi das, was ich jetzt nenne.
Warte, muss
ich bin
mal
sehr gespannt, ob ihr ausmachen. Die quasi über- oder unter Konsensus habt. Es sind auch Namen, ich hab mich relativ früh bedient eigentlich. Es sind Namen, die ihr kennt und wo ihr ziemlich genau wisst, wo die eigentlich gehen sollten, glaube ich. Fangen wir mal an. Tyreek Hill, 2.8.
Dominik fängt an. Für mich ein Reach, weil ich Hill in keinem Team haben möchte.
Also Hill habe ich selber auch nicht, aber rein sportlich gesehen würde ich sagen, es passt ziemlich genau. Also
passt, ja.
Ja, aber das war nicht als Auswahl, Sebastian, das war Reach oder Steal.
Also ich finde, passt ist okay. Nehmen wir okay,
passt genau auf. Okay, also wenn ich das andere ausblende, würde ich auch sagen, das ist schon eine gute Position für Till.
Ja, ich habe dich jetzt mit Reach notiert.
Sehr gut, sehr gut.
So, nächster ist ganz in der Nähe. Mark Andrews, 2.10. Fand ich sehr spannend, weil Tight End.
Also,
soll ich wieder anfangen?
Sebastian fängt an. Also ich habe ihn eher als Steal, ich hätte ihn ein paar Spots höher, so 2.6 oder so.
Also ein Steal sogar.
Mhm. Für mich ein Reach, aber es persönlich, weil ich da spannend. Lieber noch einen Running Back habe oder so.
Das ist schon mal super, dass ihr bei den ersten Zweien auseinander liegt jeweils, weil das zeigt einfach, wie individuell das ist. Der nächste ist ein Spieler, den ich ziemlich hoch habe, ist für mich ein ganz klarer Steal. David Montgomery, 3.10.
Für mich, ich bin dran, ne? Für mich auch ein klarer Steal, ja.
Ja, gehe ich mit.
Cool, sind wir uns einig. Jetzt kommt einer, den ich auch immer sehr interessant finde. Jerry Jeudy, 5.5. Sebastian.
Heißt halt ganz schwierig. Wenn man das Upside unbedingt haben will, Steal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier am Ende ein Flop ist.
Da würde ich jetzt sagen, wow, passt.
Bei Sebastian schreibe ich jetzt mal Boom or Bust. Ja. Und bei
ja, Boom or Bust sehe ich da gar nicht. Passt. Also Judy wird für mich ein Floorspieler irgendwie. Ja. Aber passt für mich an der Stelle.
Oh, dann gehen wir einfach mal weiter. Auch ein Spieler, den ich hier als Steal bezeichnen würde, Adam Thielen, 6-12.
Der fängt an?
Dominik ist dran.
Kannst du mir kurz sagen, wievielte Wide Receiver es ungefähr ist? Weißt du es so?
Aus dem das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel, aber ich kann es mal eben nachgucken. Das geht ganz schnell.
Players, Wide Receiver. Weil Adam Thielen, wir hatten ja vorhin auch Sleeper, Mid-Round-Sleeper ist für mich tatsächlich auch Mid-Round-Sleeper, weil der viel zu spät geht. Kirk Cousins und Thielen in der Red Zone ist einfach geil. Von daher würde ich sagen, also da würde ich ihn auf jeden Fall draften, aber ist es jetzt passend oder ist es ein Steal? Überlege ich mir jetzt.
Also er ist Wide Receiver 21.
Ja, dann ist, dann ist es ein Steal, ja.
Ich finde ihn einen absolut klaren Reach. Also ich glaube, das geht eindeutig zurück. Der hatte letztes Jahr so viele Touchdowns, mehr als ich erwarte. Ich glaube, das geht deutlich wieder zurück. Also ich würde den vor Runde 8 nicht nehmen. Das
ist nicht Wide Receiver 2 bei dir. Der ist kein Wide Receiver 2 bei dir, sozusagen. Also innerhalb der ersten 24.
Nee.
Also, ja, also der passt da einfach. Vielleicht ist es kein Stil, aber er passt da hin.
Es
also
gibt halt Teams, die halt 3 Wide Receiver haben, die ich höher habe.
Ja, okay.
Das ist ja spannend.
Ja,
okay, nächster. Für mich auch zu tief, ist also auch ein Stil. Elijah Moore 8-5.
Ja, da bin ich auch.
Ist dran, glaube ich. Ja, oh, bin ich auch mit dabei.
Beides ja, das ist total. Easy. Also hört mal Templer zu, ne? Der hat den ja, glaube ich, als Wide Receiver 3 oder 4 dieses Jahr.
Ja, das ist richtig. Also, der ist auf jeden Fall on fire. Genau. Und jetzt kommt einer, der, glaube ich, in seiner ADP ziemlich niedrig ist, weil er bis vor kurzem noch ohne Team war. Ah. Ist aber jetzt zu den Bucks gegangen. Wer ist es?
Julio Jones,
12-7. Dominik.
Oh, ich hab den Mega-Catch im Training-Cap gesehen auf Twitter. Also natürlich ist das ausgewähltes Material, aber ich habe 2 Trikots von Julio. Ist das ein Stil? Natürlich.
Sebastian, was hast du?
Ich tue mich sehr, sehr schwer. Also ich persönlich würde ihn da nicht draften, muss ich sagen. Da bin ich lieber bei jungen Upside-Spielern, wie jetzt zum Beispiel Romeo Dubs und Co. Aber nee, also ich würde sagen, es passt, aber ich würde ihn nicht nehmen, ja.
Gut, dann nehmen wir aber passt. Dann haben wir jetzt einmal alle 3 Meinungen, weil ich finde, es ist ein Reach. Ich finde, Julio ist, der wird da nicht passen, das funktioniert nicht.
Das Allerwichtigste bei Julio ist, dass er bis zum 13. November verletzungsfrei bleibt, weil ja, ich will ihn einfach live sehen.
Gut, dann kündige ich jetzt mal an. Ich speichere mir das jetzt, wie wir es hier gesagt haben. Und dann mache ich am Ende der Saison eine kleine Auswertung und gucke mal, ob die höher gelandet sind, als die Draft-Positionen das hergeben von den Punkten her.
Und wer das hier gehört hat, bitte schreibt uns in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt.
Ja, cool.
Vielen Dank, Björn, das war sehr cool. Danke. Also, ich glaube, so Spielchen müssen, das hatten wir in der ersten Saison auch schon mal, so Spielchen müssen wir öfters reinfügen.
Ja, gerne auch Feedback, ne? Wenn euch das gefällt, machen wir öfter.
Sehr gut.
Gut, dann nochmal auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao.